Happy birthday to
Oh.
you. Happy birthday to you. Die Welt wird's nicht glauben, doch du bist älter als ich. Happy birthday to you. Ich hab deinen Geburtstag vergessen. Ich hab deinen Geburtstag vergessen. Oh, ich schäme mich, Gott, wie ich mich schäme. Alles Gute, alter Mann. Hey Marco, wie fühlt's
Hey,
sich an?
Yves.
Ja, älter.
Ja, also es fühlt sich ungefähr so an, wie du dich ja fühlen musst. Du bist ziemlich vergesslich, deswegen bist du eigentlich in meinem geistigen Alter schon angekommen.
Ich habe gerade einfach nur sehr viel um die Ohren. Ich kann ja auch demnächst sehr viel tatsächlich announcen, so, weil es wird auf meinem Kanal und so weiter sehr viele Änderungen geben nächstes Jahr, aber spannende Änderungen. Und da bin ich schon richtig heiß drauf, sobald ich das mal so verkünden werde. Du weißt ja schon alles,
Ja.
aber ja, wird coole Sache. Ich bin sehr gespannt. Heiß drauf, aber du hattest auch irgendwas vorbereitet für den Cold Opener, deswegen lass mich dich nicht stören, aber genieß das Geburtstagsständchen. Kannst du dir in der Endlosschleife. Ich glaube auch, das Beste, was ich gemacht habe, war das Medley aus den unterschiedlichen Stimmen, das dir gratuliert hat, oder? Hast du einen Wunsch? Willst
Das
du
heißt,
Hans Gruber? Willst du Yoda? Willst du.
das habe ich ja in meinen WhatsApp-Nachrichten schon von dir. Das ist ja süß und für die Ewigkeit. Und deswegen reicht mir das. Sei dir auch verziehen, weil du hast ja an meinem Geburtstag ein Smoking getragen. Ich fühlte mich gratuliert von dir. Einfach weil du im Smoking in die Kamera gegrinst hast. Aber wie du selber gesagt hast, bei deiner Anmoderation, bei deinem Livestream, der Smoking war ja eigentlich von einer anderen Anlass. Aber es ist doch schön für deine erste eigene Live-Sendung. Deswegen Gratulation dazu. Also Live-Sendung unter deinem neuen Banner. So muss man es ja eigentlich sagen.
Ja, eigene Live-Show halt, also selber konzipiert und so weiter. Ja, das ist crazy gewesen. Ich war auch das erste Mal seit Ewigkeit wieder nervös. Das kenne ich gar nicht mehr. Nee, aber war schön. Also war wirklich schön, war gruselig, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich Bock auf mehr. Und wer weiß, vielleicht sitzen du und ich auch schon irgendwann mal zusammen zu der Show. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und die Stimme wird höher.
Auf jeden Fall hat das was zu bedeuten, wenn du mal nervös wirst vom Live-Auftritt, weil normalerweise bin ich von uns beiden derjenige, der immer nervös ist vom Live-Auftritt und du bist der todesentspannteste.
Ja.
Vielleicht hat es auch nicht geholfen, dass du einfach im Smoking warst, weil dann wird es auf einmal so förmlich und so wichtig.
Nee, ich kann nicht sagen, was es war. Ich kann dir wirklich sagen, was es war. Und zwar, ich habe gehört, die sind ausverkauft. Und es hat mich glücklich gemacht. Da war ich
Das hat
auch
man gesehen, ja.
entspannt. Und dann habe ich ganz kurz geschmult ins Publikum, bevor so eine halbe Stunde bevor die Show
Was hast du?
losging. Geschmult, so
Geschmult.
einen Blick riskiert.
Das habe ich noch nie gehört. Geschmult.
Ich hab einen Blick riskiert ins Publikum, ohne erkannt zu werden, so eine halbe Stunde bevor die Show losging. Und da saß gerade mal so ein Drittel der Leute auf dem Platz und ich so, oh, das sieht aber leer aus. Oh Gott. Und da hatte ich ganz kurz ein bisschen so einen Kackstift. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der kommt. Aber es sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn es so sehr leer aussieht. Und da dachte ich mir, okay, ich hoffe, es füllt sich, weil ich habe ja eigentlich gesehen, wie viele Tickets verkauft wurden. Und dann gehe ich runter und auf einmal ist es so richtig überall voll. Und ich so, wow! Also ich war dann erstmal voller Euphorie, aber dann kommt dann auch gleichzeitig die Verantwortung gegenüber so einem großen Publikum. Und du kennst mich ja, ich reiß ja ständig Witze. Und erst als ich so gehört habe, okay, ich glaube, die lachen gerade über meine Witze. Ja, okay, dann bin ich easy. So. Nicht, dass es so eine Situation ist wie Crickets.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Film, über den wir heute reden werden, weil komischerweise denkst du bei diesem Franchise immer, dass die Stühle nicht voll werden und jedes Mal wirst du eines Besseren belehrt und die Kinos sind bis zum Platzen gefüllt.
Ja, wir reden. Oh, wir reden wieder. Ich habe schon genug über die Scheiße geredet. Wir reden über Avatar 3. Fire in the
Ja,
ass.
aber diesmal redest du mit jemandem, der nicht alles scheiße findet. Das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber ich
Ja,
gehöre zu
Scheiße
diesem
ist auch ein hartes Wort.
Ja, das ist ein
Scheiße ist auch ein
hartes
hartes
Wort.
Wort. Scheiße ist ein hartes Wort. Es ist doch nicht scheiße. Es ist so. Ja, das ist so wirklich.
Ich bin auch diesmal ein bisschen mehr, als es bei den anderen beiden Avatar-Filmen war. Aber ich möchte auch über das viele Positive an dieser, auch in dieser Welt von Avatar reden. Wir haben auch schon sehr viel dazu gesagt, es sei dazu gesagt. Also wir müssen es heute nicht übertreiben. Wir sind ja nicht Avatar, wir müssen keine 3 Stunden gehen, um dir etwas zu erzählen, was dir schon mal erzählt worden ist. Weil das haben wir in dem anderen Podcast besprochen. Wir haben vor, was war denn das? Vor 2 oder vor 3 Jahren haben wir, ich glaube sogar fast 2 Stunden lang gefühlt, über Avatar 2 geredet. Und damit haben wir eigentlich schon alles abgedeckt, was man zu den bisherigen Avatar-Teilen sagen kann. Deswegen hört da gerne in Vorbereitung auf diese Folge noch mal rein. Aber natürlich werden wir uns an der einen oder anderen Stelle wiederholen, weil der Film sich an der einen oder anderen Stelle wiederholt. Nichtsdestotrotz habe ich eine Quizfrage für dich vorbereitet. Und ich bin gespannt, wie gut du darin jetzt bist.
Wenn du mich jetzt einen Charakternamen fragst, dann ich habe schon verloren, okay.
Das war die erste Frage. Nenn mir einen Charakternamen außer Jack, Sully oder Neytiri, glaube ich. Neytiri, ne?
Oh, Quaritch.
Oh, das hast du jetzt aber. Ich wusste es. Wenn, dann weißt du Stephen Langs Figur. Und selbst da
weiß ich es nur jetzt,
weil es so frisch ist.
Nee, ich habe noch einen.
Ja?
Weil ich den Namen so lustig finde. Tuck.
Wer ist das denn?
Tuck ist das kleine Kind. Das ist das kleinste Avatar-Kind.
Ach echt? Das heißt Tuck?
Tuck. Tuck.
Ja. Also wie Merre, heißt nicht der Dings ein
Herr der Ringe? Ja, genau, so? Ja, wenn die bei Herr der Ringe sagen, du bist so was törichter Tuck oder so, dann bist du so ein blauer Schlumpf.
Ja.
So, ja, aber sonst, also.
Okay.
Ohne wirklich, übrigens Respekt, du wusstest, wie Zoe Saldanas Charakter heißt,
das,
ich nicht.
Ey, das weiß ich eigentlich nicht. Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe dieselbe Frage bei meinem anderen Podcast, die Quadrataugen, gestellt. Und dann haben alle, weil ich wirklich dachte, man weiß doch nur, wie Jake Sully heißt, oder? Und dann haben aber alle anderen unisono gesagt, nee, Neytiri. Und ich so, was? Okay, wenn man den Namen sich so gut merken kann, dann schließe ich den jetzt auch aus. Ich will ja eigentlich auch nur darauf hinaus, dass selbst, also ich mag ja die Filme mehr als du, selbst dann ist es schwierig, sich diese Charakternamen beizubehalten, weil, also ich bin da eh nicht sehr gut darin. Ich sag eher Schauspielernamen als Figurennamen. Aber ich finde, bei Avatar erreicht das so ein neues Level. Als würde ich über Star Wars reden und wüsste nicht, wer Luke Skywalker ist oder Han Solo. Und das sind ja ähnliche Figuren in der Anlage. Und du kannst dich eigentlich unter Folter an die meisten Figurennamen nicht erinnern. Und um das noch mal zu unterstreichen, ich meine, wir reden von 3 Filmen, einem Epos, den mit meistgesehenen Filmen der letzten 20 Jahre, okay? Und ich habe jetzt noch eine Challenge für dich. Sag mir ein einziges Zitat aus diesen 9 Stunden Avatar, außer "We're not in Kansas anymore".
Ah, scheiße. Das war genau das, was ich sagen wollte.
Mir fällt doch ein einziges ein.
Warte,
mir fällt
doch
eines ein, aber das ist cheesy. Oh. Das ist cheesy.
Oh, ich hab eins. Ready?
Ja.
Das ist war das Wahl und Untertitel war "Bro, was los?" So. Und okay, ich hab einen und das ist ein Zitat aus Avatar Fire in the Ass, weil ich so krass gelacht habe, dass das ein echter Dialog ist, der es reingeschafft hat in den Film.
Okay.
Es gibt eine Szene, ich werde jetzt nämlich nicht in Spoiler reingehen, aber es gibt eine Szene, die hat was mit diesem Bam Bam zu tun. Kennst du Bam Bam noch?
Wer ist Bam Bam?
Na, das ist der Sohn von den Geröllhammers aus Flintstones.
Ach, du meinst Spider heißt er in dem Film, ne?
Ja, genau, das ist Bam Bam.
Ja, ich habe die ganze Zeit an Tarzan gedacht. Es ist einfach Tarzan.
Aber weil er so klein ist, noch ist er Bam Bam. Bam, ja, okay. Bam. Ja, und es gibt eine Szene, wo etwas passiert, was wichtig ist für den Plot, aber das möchte ich jetzt nicht adressieren. Und sein Monolog, also es ist einfach Selbstgespräch. Eigentlich ist es ein Dialog, den er mit sich selbst führt. Aber es ist ja kein Monolog, den er hält. Der ist so auf Autopilot und so KI geschrieben, merkst du, wo er sagt, hey, ich muss pissen. Oh nein, diese Hose hat ja keinen Reißverschluss. Mhm. Wie kann ich denn da pissen? Oh, ich ziehe sie jetzt einfach so runter. Ha, tut das gut zu pissen. So, das ist ein echter,
passiert.
Das ist tatsächlich in dem Film und das nenne ich.
Aber siehst ich muss du? Jetzt sagen, jetzt nehme ich eines vorweg. Ich finde, von allen 3 Avatar-Filmen, und das muss ich jetzt mal Avatar 3 lassen, Er hat, finde ich, ein paar der besten One-Liner gehabt, die auf so einem James Cameron One-Liner-Niveau sind. Finde ich wirklich.
Wirklich? Du hast jetzt
ganz große Augen. Ich finde, der hat ein paar richtig gute Cameron One-Liner gehabt, die, wenn du sie aus diesem Kontext rausnimmst, die hätten genauso gut in Aliens oder in Terminator fallen können.
Das Let's ist so, go, then, pa.
Ich finde ja, James Cameron ist nicht der begnadetste Writer, aber er hat viele seiner Sachen selber geschrieben, wie Aliens und Terminator. Und in den One-Linern merkt man das am ehesten. Und wenn ich die jetzt isoliere und ihr die Augen zumacht, könnten die in Avatar als auch in Terminator oder Aliens vorkommen. Pass auf, ich habe sie extra aufgeschrieben.
Ach, soll ich jetzt mal raten, ob in Avatar oder Aliens?
Nee, so gut bin ich jetzt wieder nicht bei den anderen One-Linern, aber ich fand die wirklich gut. Ich habe mir die extra im Kino aufgeschrieben.
Alright, let's go.
Okay, der eine ist peinlich, das ist kein One-Liner, aber nee, dann lese ich den auch nicht vor.
Lies ihn vor!
Ich hatte mir aufgeschrieben, in dem Fall, weil es albern war, das war jetzt kein One-Liner. It will be an adventure. Das hat wirklich jemand gesagt in diesem Film. Lass uns das machen. It will be an adventure. Weißt du noch, welche Stelle? Ende erster Akt so ungefähr. Als nee. Plot-Convenience, warum alle mitkommen zu einer Reise.
Stimmt.
It will be an adventure. Das war albern, sorry. Das war nicht der One-Liner, den ich gemeint habe. Ein One-Liner war, wo ich mir an der Stelle nicht sicher bin, wo das passiert. Aber es sagt auf jeden Fall der Colonel, also Stephen Lang, smile, bitches. Das ist so, das hätte aus Aliens sein können. Smile, bitches. Dann,
weiß ich auch schon nicht,
wann war das passiert. Das war, als sie die anderen beobachten durch die Drohnenkameras oder so. Und die gucken zu nah an die Kamera. Weil sie sind ja auch ein bisschen arg naiv. Und der Colonel ist halt ein bisschen schlauer. Und deswegen, smile, bitches.
Ja, sie sind ja auch Navi.
Okay. Dann hatte ich, warte. Hier hinten. So. This is awkward.
Oh ja, das weiß ich. Das weiß ich, wann das war. Das ist relativ zum Ende und das soll ich jetzt wahrscheinlich nicht spoilern.
Guter Punkt, aber guter Punkt für so einen Satz. Also war ein Lacher, einer der wenigen Lacher, die mir der Film wirklich abgerungen hat. Und das fand ich auch gut. Ich merke gerade, alle One-Liner sind von einer Person.
Ain't ja, Stephen Lang.
Ain't this a bitch? Schon wieder ein Bitch. Aber auch der hätte aus Aliens sein können. Und ja, alle One-Liner sind von ihm, aber er ist auch am ehesten eine klassische James Cameron-Figur von allen Figuren. Deswegen schreibt er sie auch so. So. Das muss ich Avatar 3 lassen. Ansonsten, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich Avatar 3 lassen muss. Und es gibt sehr viele Sachen, die ich in Avatar 3 gar nicht mag. Besonders, weil ich den zweiten ja mag. Ich mag den zweiten sehr für diese immersive Art. Und die haben wir hier nicht mehr. Zu Cameron allgemein, da können wir uns natürlich auch nur wiederholen, weil wir so oft James Cameron-Filme in diesem Podcast haben. Aber wie würdest du denn Cameron im Allgemeinen jetzt einordnen? Also wir reden ja von einem Cameron, der jetzt fast, muss ich kurz rechnen, 45 Jahre ungefähr Filmkarriere hinter sich hat. Wie ordnest du James Cameron jetzt an diesem Zeitpunkt seines Lebens ein?
Immer noch ein fucking Genie. Also, das wird ihm auch niemand wegnehmen können. Ich werde nämlich auch hier und da, ich glaube, du gehst davon aus, dass ich jetzt einfach nur noch aus Avatar 3 einprüge. Das tue ich nicht. Ich finde Avatar 3, da komme ich auch gleich zu, ich finde, der hat Sachen, die besser sind als in Avatar 2.
Hörst du das?
Was ist das? Ist das eine Bohrmaschine?
Ja, mein Nachbar bohrt gerade. Mitten am Abend.
Um die Uhrzeit.
Ja, ich weiß auch nicht.
Mehr alle.
Da werde ich richtig deutsch. Muss ich jetzt die Polizei.
Ja, komm mit dem Besen nach oben hauen, wie bei Friends. So.
Das macht er öfter übrigens. Ich denke manchmal, seine Wand muss ein Schweizer Käse sein. Das kann doch nicht wahr sein, wenn der da jeden Abend bohrt.
Ich dachte erstmal, das ist ein Tier. Und dann nicht so, nee, das ist auf jeden Fall. Lass es ruhig drin im Podcast. Ist witzig. Aber ich sehe, dass du es rausschneiden willst. Aber
ich schreib's auf mit der Sicherheit.
Okay, was ich sagen wollte ist, es gibt auch Sachen, die ich an Avatar 3 zu schätzen weiß. Die Länge ist es nicht und der Plot ist es nicht, aber es gibt Sachen, die ich finde, die dieser Film rein Dramaturgie 101, finde ich, ist es ein besserer Film als Avatar 2. Also das ist tatsächlich storytechnisch und fokustechnisch ist der Film besser als Avatar 2 für mich.
Okay.
Minimal nur. Weil die sind für mich trotzdem auf dem gleichen Level im Gesamten. Aber es gibt Sachen, die ich hier zu schätzen weiß. Und wenn es um James Cameron geht, wir könnten jetzt, klar, ich kann sagen, Verweis auf Terminator 2, über den haben wir schon mal, haben wir dem schon einen eigenen Podcast gegeben? Auf jeden Fall haben wir schon sehr viel über ihn geredet. 100%
beste Actionfilm aller Zeiten. Und Arnold Schwarzenegger.
Ja, also es gibt auch von mir ein Moviepilot-Video, glaube ich, zu dem Film, 45 Minuten lang, und Terminator 1 auch. Aliens gibt es ein sehr ausführliches Video, wo wir noch nicht drüber geredet haben, sind drei Filme, die ich ebenfalls klasse finde. Ist True Lies, der ist richtig super. Ist The Abyss, den finde ich super geil. Der ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren hatte der auch nochmal so eine Remastered-Version, ist nochmal ins Kino gekommen. Der ist ziemlich geil. Und ich mag Titanic. Ich stehe dazu. Ich finde, Titanic ist auch so ein absolutes Brett. Also ich finde, eine Sache muss man Cameron lassen. Selbst wenn die Story hier wirklich, die hat er an einem Nachmittag geschrieben, aber die Hingabe. Weißt du, es ist krass witzig, dass wir gerade diese Bohrmaschine hören, weil als ich damals über Terminator geredet habe, hat es im Studio gebohrt, also jemand. Und dann habe ich gesagt, fuck, ich habe darüber geredet, dass die Maschinen übernehmen und die Maschinen werden sauer. So. Und dann hat irgendjemand in der Moviepilot-Social-Abteilung daraus ein Meme zusammengeschnitten. Eve versus the Machines. Und das war sehr lustig. Ja, komm, ich hab's verstanden. Fick dich, Skynet. So. Ich mach weiter. Ich ignoriere dich. Ja, also das muss man James Cameron lassen. Das muss man ihm auch lassen in Avatar 3. Also es gibt da nicht einen Frame oder so, der herzlos ist. Und erst recht, wenn du dir anschaust, wie schlecht mittlerweile so viele Big-Budget-Blockbuster aussehen mit ihren visuellen Effekten, mit ihren CGI-Effekten. Und dann guckst du dir aber sowas an wie Avatar 3. Ja, das ist halt Tag und Nacht Kontrast. Und das kann er. Und das hat er auch in Avatar The Way of Water gezeigt. Und das ist das, was er kann. Das ist das, wofür er auch seinen Cast quält. Ich meine, da gibt es jetzt nicht Gerüchte. The Abyss, da will ja niemand drauf angesprochen werden mehr. Ich glaube, wenn der nicht so erfolgreich wäre mit seinen Filmen und seine Filme nicht immer so die krassesten Kassenschlager sind, was sie alle sind, dann könnte es sogar sein, dass der gecancelt wäre, weil er sich wie ein drakonischer Mensch am Set verhält. Sowas ist mit Joss Whedon passiert. So, der ist ja jetzt nicht irgendwie in Richtung MeToo gegangen, aber der ist in Richtung, ja, ist ein Arsch am Set halt. So, aber mit seinem im Kino, abgesehen davon von den ersten beiden Avengers-Filmen, war der nie so ein mega Erfolgstyp. Serenity war kein Box-Office-Hit. Und Justice League von ihm, ja, je weniger man darüber spricht, desto besser. So, James Cameron quält auch gerne mal seinen Cast. Aber was er da so rausholt, ist unglaublich. Und so sehr ich kein Fan bin von weder Avatar noch Avatar The Way of Water noch Avatar Fire in the Ass, ich finde, alle drei Filme sind trotzdem Kinoerlebnisse. Und die sind fürs Kino gemacht. Ich würde die niemals zu Hause gucken. Im Leben würde ich mir das nicht angucken zu Hause. Und ich glaube, zu Hause kommen die auch nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe den ersten einmal probiert, zu Hause zu sehen. Vergiss es.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass die zu Hause nicht wirklich kommen. Aber ja, es ist trotzdem, du schaust halt einem in die Jahre gekommenen Helden von dir an und du siehst zumindest, das ist jemand, der Kino liebt. Und das siehst du auch an Filmen wie Avatar, Fire in the Ass.
Ja, und das ist jetzt bitte das letzte Mal, dass du das sagst. Das wird irgendwie ganz so viel Feuer im Hintern, nein, Fire and Ash. Mich wundert, dass du so Fire and Ash nicht Feuer und Arsch machst, weil das reimt sich doch besser.
Ich finde es witziger, weil ich es witziger finde, dass das Feuer in den Arsch geht.
Okay,
das,
gut.
Das finde ich lustig und weißt du was? Ich habe es satt, so zu tun, als würde ich es nicht lustig finden sollen.
Also, egal wie man zu Avatar 1, 2 oder 3 steht, dieser Mann, das fand ich dann Gleichnis gerade so gut, dieser eine Frame, man sieht in jedem Frame, dass er den diebt.
Ja.
Der stirbt für jeden Frame, den er da produziert. Und da wurde ich bei Avatar jetzt gerade noch mal besonders daran erinnert, weil ich ein Reel gesehen habe von einem Interview, ganz frisch, zu Avatar 3. Da hat ihm jemand eine Zeichnung gezeigt. Die Zeichnung hat er gesehen zum ersten Mal bei einer Ausstellung von James Cameron, über James Cameron, bei der er selber leider nicht sein konnte. Aber das sind persönliche Storyboards, Sachen aus seiner Karriere und so weiter. Und diese Ausstellung, diese Zeichnung hat er angefertigt in den 70ern, als er noch als LKW-Fahrer gearbeitet hat. Der hat sich ja so richtig hochgekämpft im Filmbusiness, war lange Zeit so Special Effects Dude, hat Matte Paintings selber gemacht und ist dann langsam über seinen ersten kleinen Independent-Film namens Terminator 1, ist er dann so richtig reingerutscht. Und da war noch als LKW-Fahrer hat er da noch gearbeitet. Und diese Zeichnung zeigt uns etwas, was wir jetzt in Avatar 3 sehen, fast 50 Jahre später. Und das ist mindblowing. Das sind Sachen, die sind ihm da schon durch den Kopf geschwirrt und hat immer überlegt, er würde das gerne realisieren, aber er kann es noch nicht. Und er hat auch unter anderem deswegen Avatar 1 gemacht, weil er da schon eine eigene Firma hatte, die auch Special Effects macht, aber er wusste, er muss diese Leute pushen, damit sie neue Techniken entwickeln, damit er neue Dinge tun kann. Und wenn er das nur mit seinen Filmen, wie er sie jetzt gerade zu dem Zeitpunkt macht, das war Titanic, nur mit solchen Filmen kriegt er diese Firma nicht voran. Und deswegen hat er ihn Avatar als Aufgabe in den Raum gestellt. Und dann haben die schon damals gesagt, in den 90ern, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis wir das machen können. Ja, okay, dann macht mal. Das ist James Cameron. Und das Bild, das ich meine, zeigt uns einen fliegenden, eine fliegende Qualle, einen Jellyfish, der in der Luft schwebt. Und du siehst da schon die erste Form dieser Banshees, dieser Flugkreaturen aus Avatar. Und das ist einer der schöneren Eyecatcher in Avatar 3. Siehst du da auch diese fliegenden Schiffe. Wie nennen sie das? Die Wind Trader. Und das ist
Wahnsinn, dass du dir diese Namen merken kannst.
Weil ich fand das Wort so schön, Wind Trader. Und ich habe ja übrigens eine ganz große Schwäche in Filmen, Flugschiffe. Ich liebe es, wenn es fliegende Schiffe gibt. Deswegen liebe ich auch diesen 3D-Musketier von Paul W.S. Anderson. Weil
und
ich
deswegen, jetzt verstehe ich endlich, warum du ein Herz für einen sehr beschissenen Film hast.
Welchen?
Pan. Ja. Du hast ein Herz für Pan mit Hugh Jackman.
Ja.
Und da gibt's fliegende Schiffe.
Ich mach da kein Geheimnis draus. Fliegende Schiffe sind alles wird besser mit fliegenden Schiffen. Bin ich ja fest
überzeugt. Der Film ist schon scheiße.
Ich finde, man sieht die Handschrift von Joe Wright. Der hat auch schon gute Elemente.
Ganz kurz, was ziemlich cool ist, wenn du fliegende Schiffe magst, gehe ich davon aus, dass Staffel 3 von der Netflix One Piece Serie, das wird dein Nonplusultra.
Ah, okay. Aber jetzt muss ich erstmal Staffel 2 warten, ne?
Ja, aber es gibt da wirklich etwas, das nennt sich Skypia. Und kannst du dir vorstellen, Inseln über den Wolken. Und das habe ich auch sehr gerne gelesen, muss ich sagen. Also das ist richtig. Da wirklich gibt es eine ganze Mythologie rum, nur um halt Schiffe oder Jetskis oder Sachen, die du in der Luft fliegst. Und ich glaube, da würdest du sehr auf deine Kosten kommen. Und ich glaube, die werden das heute auch akkurat umsetzen, weil die setzen die Serie extremst akkurat um.
Und sowas liebe ich. Akkurate Umsetzung von super fantasievollen Dingen. James Cameron selber sagt ja von sich, er hat also einer der großen Pushs, warum er mit dem Filmemachen angefangen hat, war, dass er in seinem Kopf ständig von irgendwelchen Weltraumschlachten geträumt hat. Und dann hat er zum ersten Mal Star Wars gesehen, 1977. Und das war so, und er wollte jetzt nicht, wie hat er es gesagt, es soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich hatte das Gefühl, alles, was ich gerade sehe, ist genau das, wovon ich schon immer geträumt habe. Das war wie aus meinem Kopf entsprungen. So hat er sich das auch vorgestellt, habe er sich das vorgestellt. Aber er hat den Schluss daraus gezogen, wenn das jetzt der meistgesehene Film der Welt ist, 1977, dann wollen Leute das sehen, was in meinem Kopf passiert. Ja. Und so ist er zum Film gekommen. Und ich finde, Avatar hat das immer noch in sich. Avatar 1, 2 und 3, diese Welt. Ich mag das Worldbuilding wirklich sehr. Ich mag die Ideen, ich mag auch die Message. Ich finde nur alles insgesamt sehr plump und verzahnt oder verfahren auch in den Teilen. Also da gibt's ganz viele Dinge, auf die wir gleich einzeln eingehen werden. Aber diese Welt, die er sich da ausgedacht hat, ich bin auch noch mal ganz stark damit konfrontiert worden, als ich ein Video dazu bei GigaTV Mac auf YouTube gemacht habe. Danach siehst du Avatar mit anderen Augen. Da habe ich sehr viel recherchiert über das Worldbuilding. Also, dass sie sich selbst Gedanken über Flora und Fauna gemacht haben, die Evolution der Tiere dort, warum alle mit 6 Gliedern rumlaufen und dass du das selbst bei den Navi noch siehst, im Sinne von, dass da etwas zurückgebildet ist und dass sie auch aus dem 6-Gliedrigen kommen. Also, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat über die Evolution auf diesem Waldmond in einer anderen Stern, in einem anderen Sternsystem. Ich finde sowas der Hammer. Und das zusammen mit dieser 3D-Brille macht in dem Fall mehr Sinn als bei den allermeisten 3D-Filmen überhaupt. Zusammen mit Gravity sind diese Filme für mich die einzige Entschuldigung, warum es überhaupt eine 3D-Brille geben darf im Kino. Also, ich bin
so froh, dass du Gravity gerade erwähnt hast.
Ja,
Gravity
ist
meine Geschichte. Du kennst meine Geschichte mit Gravity, oder?
Du hast gekotzt im Kino oder sowas, ne?
Nicht gekotzt, aber ich habe Schweißausbrüche gekriegt, weil ich habe Höhenangst.
Ja.
Und ich habe den im IMAX gesehen. Und ich wollte eine halbe Stunde lang aus dem Kino rausgehen. Natürlich bin ich nicht rausgegangen, aber ich kriege jetzt nasse Hände, wenn ich drüber nachdenke. Aber das Gefühl wollte ich ja auch irgendwo haben. Weißt du, es ist ja so, gehst ja nicht auf eine Achterbahn und sagst, ah, die ist aber schnell, ist ja doof. So, also, Gravity liebe ich ja sehr. Es ist spannend, dass du es gerade noch mal erwähnt hast, so James Cameron, und dass Leute das sehen wollen, was in seinem Kopf ist. Ich habe nämlich heute, sehr spannend, mir mal den Audiokommentar angehört zu meinem Lieblingsserienfinale aller Zeiten, da habe ich ja häufig erwähnt, von Angel. Und ich habe mir da Joss Whedons kompletten Audiokommentar zur finalen Season angehört. Und er sagt da etwas, ich paraphrasiere jetzt ein wenig, was ich so geil finde. Er sagt, ich interessiere mich für Science Fiction, ich interessiere mich für Fantasie, ich interessiere mich für Mythologie und ich interessiere mich für all die Sachen, die es in unserer Welt nicht gibt, die schreibe ich so gerne. Und ich schreibe am liebsten Sachen, die so weit möglich weg sind, wie die Sachen, die wir kennen. Doch dann benutze ich das und kommentiere über Sachen, die es sehr wohl in unserer Welt gibt, weil am Ende des Tages ist das ja alles, was übrig bleibt, damit wir irgendwie einen Kontakt dazu aufbauen können. Mhm. Und das finde ich so clever, weil ich habe das Gefühl, es ist häufig heutzutage sehr anders. Man hängt echt künstlerisch so in diesem Korsett fest, nur über das zu sprechen, was man so vor sich sieht oder was in unserer Welt ist. Aber er denkt sich ganze Mythologien aus, ganze außerweltliche Regeln und Ideen. Und ja, er kommentiert damit halt auch Sachen aus unserer Welt. Aber das tut er in so einem Korsett aus Fleisch und unterschiedlichen Fat Layers und so. Ich meine, Firefly liebst du ja auch so sehr.
Mhm. Absolut.
Und was er da für eine Welt aufbaut in nur einer Staffel Television, ist schon crazy. Und ich sag ja immer, dass Season 5 von Angel hat die gleiche Message wie Firefly. Ist nur noch besser als Firefly. Es ist das Beste, was er je gemacht hat. Season 5 von Angel ist das Beste, was dieser Mann je gemacht hat auf der Welt. Mhm. Okay. Und ich weiß, ich will auch gleich weiter wechseln, weil ich will mich nicht zu lange daran aufhalten. Aber willst du das Traurigste aller Zeiten hören? Einfach nur wegen Joss Whedons Filmografie und seiner traurigen Geschichte mit Network Television?
Was?
Firefly wurde ja zu früh gecancelt.
Ja.
Ne? Und der hat mir der Sender auch ein Bein gestellt. Der hat die Serie nicht mal chronologisch richtig ausgestellt.
Schlechter Ausstrahlungszeitpunkt, ich kenne das alles, ja.
Alles Mögliche. Mit Buffy hat er ja auch den gleichen Kampf jedes Jahr gehabt mit WB. Und dann hat er irgendwann den Sender gewechselt, ist zu UPN gegangen. So, Angel war seine letzte Show, die dann noch auf WB lief. Und jedes Jahr musste er zum Netzwerk gehen und fragen, sind wir verlängert worden für eine weitere Staffel? Dabei hat er ja manche Seasons sogar mit einem Cliffhanger enden lassen. Und die haben gesagt, ja, du musst warten. Und dann haben sie aber jedes Mal noch eine gekriegt. 5. Staffel, highest rated, also hatte noch nie so gute Einschaltquoten wie je eine. Hatte bessere Einschaltquoten auch teilweise als Buffy und teilweise auch als Firefly und so weiter. Also war wirklich auch und für Angel die erfolgreichste. Beste Kritiken der gesamten Serie. Und er geht wieder zu diesem Meeting und fragt, sind wir verlängert worden? Und er kriegt die gleiche Antwort. Ja, musst du warten. Und ihm ist der Kragen geplatzt und deswegen ist die Show gecancelt worden. Sagen alle Produzenten, die sagen, wenn er nicht den Move gebracht hätte, hätten wir eine sechste Season gekriegt. Und zwar hat gesagt, nein, sorry, ich höre mir dieses Du musst warten jedes Jahr an. Wie könnt ihr mir das bei den Zahlen sagen? Wie könnt ihr mir das bei den Sachen sagen? Und so weiter und so fort. Ich verlange jetzt eine Antwort. Und da haben die gesagt, wenn du uns jetzt auf eine Antwort festnagelst, ja, dann seid ihr gecancelt. Das ist hart. Und dann haben die es ja ersetzt durch eine andere Vampir-Show, die nur 3 Episoden gehalten hat, bis die gecancelt wurde.
Ja, aber heißt das, Angel kein richtiges Ende hat?
Nein, das Coole ist, er ist ja so in der Mid-Production dahin gegangen. Damals waren ja Serien immer 22 Episoden pro Staffel. Und das heißt, er hatte 7 oder 8 Episoden Zeit, die ganze Serie zu Ende zu erzählen. Und er hat auf Meta-Ebene den Kampf gegen den Overlord, den du nie besiegen kannst, der wurde das Mission Statement am Ende der Show. Also wenn du die finale Episode von Angel siehst und dann weißt, dass es auch irgendwie um eine Serie geht, die gecancelt wurde, aber es wurde gekämpft, dann ist es noch geiler. Mhm. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
Ich würde das jetzt eigentlich gerne als Überleitung benutzen, aber
ich habe eine Überleitung. Ach so. Weißt du, was auch Wahnsinn ist?
Nee, wir sind noch nicht bei der Werbung, wir sind ja erst mal kurz vor.
Ach so, okay. Ach so.
Du brauchst keine Überleitung bauen. Okay. Sorry. Ich finde, lass uns mal das mit Angel, was du gerade gesagt hast, lass uns das mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Weil wenn wir später in den Spoiler-Part kommen, müssen wir auch über Enden reden und ob man weiß, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. Und wie man damit umgehen kann oder nicht umgehen kann. Und das mag durchaus ein Problem dieses dritten Teils sein, weil jetzt nur ein ganz kleines Kurzfazit noch zu treffen, bevor wir in die richtige Review eintauchen, The Way of Water-mäßig eintauchen. Ich finde, es ist von den 3 Avatar-Filmen der schwächste. Ich finde, es ist kein würdiges Ende, um noch mal darauf anzuschließen an Angel, sondern es ist ein, ich mache eine Tür zu, aber lass sie noch einen Spalt auf, aber es ist auch kein to be continued, es fühlt sich auch nichts abgeschlossen an. Man muss in den Spoiler-Part gehen, um das zu konkretisieren, aber es ist wirklich problematisch. Es ist auch problematisch, dass der Film im Wesentlichen alle Plot-Teile, die der zweite Teil hat, wiederholt.
Ja.
Ganze Sequenzen noch mal zeigt, aber ohne ihnen einen Mehrwert zu geben. Er macht sie nur noch ein bisschen größer, aber sie fühlen sich nicht größer an, weil dieses Oh, das mir der zweite Teil so extrem gegeben hat und auch mehr gegeben hat als der erste, das fehlt mir im dritten Teil. Und so habe ich mich zwar durch 3 Stunden und 1/4 Stunde oder so, 3,5 Stunden ungefähr, durchgestaunt durch Pandora, aber eben bei weitem nicht so wie bei den anderen beiden Filmen. Und gelangweilt habe ich mich aber auch nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich bleib nur sehr leer und zurückgelassen aus diesem Film zurück. Und ja, es ist okay. So, das ist meine Antwort auf alles. Es ist okay.
Also erst recht für einen dritten Teil.
Ja.
Also man sagt ja immer, ein dritter Teil hat auch so ein bisschen die Aufgabe, wenn 1 und 2 sich sehr ähnlich sind, dann muss mit dem dritten Teil irgendwas passieren. Da muss irgendwas Neues sein. Und da muss auch so ein gewisser, rein dramaturgisch, muss ja das Gefühl sein, dass wie auf Metaebene 3-Akt-Struktur zu Ende geht. Das Gefühl hast du nicht, wenn der Film zu Ende ist. Das hast du definitiv nicht. Nur um noch einmal, weil ich glaube ich für Irritation gesorgt habe, will ich nur ein kurzes Angel-Beispiel bringen. Ja, die wussten, dass sie nicht verlängert werden. Die hätten noch Ideen für Season 6 gehabt. Aber Season 5 hat ein Ende. Es endet bewusst auf einen Cliffhanger in Anführungsstrichen, aber auf so einen Cliffhanger wie The Sopranos endet, will ich nur sagen. Also, das ist nicht so nach dem Motto, fuck you, wir geben euch keine Antworten, sondern das ist das Ende. So, beabsichtigt. Also, und das finde ich geil. Deswegen, das ist das einzige Serienfinale, das ich noch ein bisschen mehr mag als The Sopranos, weil es noch vor The Sopranos passiert ist und die Showrunner von The Sopranos gesagt haben, dass es ihr Lieblingsserienende aller Zeiten ist, was meins auch ist, übrigens.
Darf ich ganz kurz an der Stelle, ich muss es jetzt loswerden, was meine 2 Lieblingsserienenden aller Zeiten sind? Cowboy Bebop. Das
ist bei mir auch. Oh, liebe ich auch.
Cowboy Bebop, fantastisches Ende. Also vor allem der letzte Shot, wahrscheinlich der beste neben Sopranos, der letzte Shot. Auch super letzter Shot und fantastisches Finale, Better Call Saul.
Ja, das muss ich noch gucken. Bei mir ist halt mein Lieblingsfinale ist wirklich Angel, also auch mit dem letzten Shot. Es ist so, Es ist so toll. Es ist übrigens auch eine Antithese, weil die Mutterserie hat genau das gegenteilige Ende. Da ist so ein Boot drumrum und ha, das Buch ist zu Ende, ist das nicht ein Happy End? So, aber es passt auch zur Mutterserie. Hier passt das halt null.
Aber die Mutterserie hat auch vorher geendet, ne? Es ist nicht irgendwie parallel.
Ja. Angel hat auch das Erbe angetreten von Buffy. Das heißt, ein Charakter von dort wurde auch übernommen für die finale Season. Weswegen jetzt soll ja Chloe Zhao, die deinen Lieblingsfilm im MCU gemacht hat, Eternals, die arbeitet jetzt an einem Buffy-Revival. Ich sag dir mal etwas dazu. Ich sag dir eine Sache dazu, bevor wir jetzt wirklich weitermachen. Und zwar, ich bin dagegen, und nicht, weil sie es ist, ich wäre sogar dagegen, wenn es Joss Whedon wäre. Weil Angel endet so, wie es endet. Und es hat auch Repercussions für die ganze Welt, wie es endet. Und das auch nur in irgendeiner Form weiterzumachen, in irgendeiner Form zu wissen, was nach dem Fade to Black passiert ist, ist falsch. Mhm. Ist absolut falsch. So, das ist so, als wenn es jetzt eine weitere Sopranos
gibt. Ja, ich wollte es gerade sagen, das wäre dasselbe. Du kannst nur noch Prequels erzählen, so Sopranos. Du darfst nichts erzählen, was dann darüber hinausgeht.
Genau, also wenn du wärst doch jetzt der Erste, der sagen würde, wie ein Sopranos Revival, das ist doch scheiße. So, und als ich die Herangehensweise gehört habe, Sarah Michelle Gellar ist jetzt Produzentin und sie sagt, sie möchte so viele Charaktere zurückbringen aus beiden Serien. Und ich, und sie hat schon Castmitglieder genannt, wo die Charaktere gestorben sind. Und ich, weil Joss Whedon ist da ziemlich konstant und konsistent. Wenn jemand stirbt, dann ist er auch fucking tot, weißt du? Und ich so, das widerspricht allem, was diese Serien waren. Und klingt zwar Fanservice, aber
um uns eine letzte Brücke zu Avatar zu schlagen, man könnte sich jetzt auch wünschen, sie hätten da nicht ihren, wie du ja so schön sagst, Main Villain recycelt. Recycelt passt wirklich sehr gut. Ich finde aber, das tut The Way of Water und auch Avatar Fire and Ash ziemlich gut. Aber dazu zum Cast gleich mehr. Wie ist denn deine Meinung, deine Kurzmeinung jetzt zu Fire and Ash?
Ich sag's so, ich bin da nicht mehr, ich lasse mich da immer noch verzaubern, so in den ersten 30 Minuten oder so. Danach setzt aber irgendwie so mein Verständnis ein für eine Story und dann merke ich, wie leer die ist. Und die war für mich schon leer im zweiten Teil. Und ich glaube, Leute, die den zweiten Teil geliebt haben, denken, ich fand's so witzig, dass voll viele sagen, das ist ja im Grunde genommen der gleiche Film. Ja, aber für mich war 2 schon der gleiche Film wie der erste Film. Also ich habe das Gefühl, dass ich den dritten Teil, das dritte Mal den gleichen Film gesehen habe, im Grunde genommen. Was ich diesem Film lasse, ich finde zum Beispiel die Einführung von einer neuen Schurkenfigur zusätzlich zu Quaritch. Fand ich nicht schlecht. Das war mal eine neue Idee und die hat mir auch ziemlich cool gefallen. Die hat auch ein paar Momente, die sie bedrohlich wirken lassen und das ohne, dass es recycelt ist. Wortwörtlich einen Bad Guy nehmen und ihn einen Avatar-Körper werfen, das ist recycelt auf dem Plot sogar. So. Und es gab für mich diesmal nicht so krass das, was es in Avatar 2 gab, dieses, wer ist eigentlich die Hauptfigur? Hier ist es ein bisschen klarer wieder, wo der Fokus liegt. Ich finde, es ist klarer als in Teil 2. Weil in Teil 2 hast du einen ganzen Akt, wo Figuren nicht vorkommen. So, und da springt es ja, sind es die Kids? Ja. Dann ist es kurz Sully? Ja. Dann probieren wir Quaritch so eine Heldenreise zu geben wie Sully. Mhm. Dass er auch das Reiten lernt. So, es war ganz komisch. Im dritten Teil ist es, ja, Sully ist die Hauptfigur und Supporting Cast ist seine Family. So im Gesamten. Ja, und Neytiri kriegt wieder ein bisschen mehr Screentime als im letzten Teil, was ich gut finde. Aber es war nicht mehr so, okay, wer bist du jetzt und warum sehe ich dich jetzt und so weiter. Es war ein bisschen, was das angeht, ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Nachdem ich das gesagt habe, ich war kein Fan von Teil 2, ich bin kein Fan davon. Das Einzige, was ich sagen kann, es gibt einen Punkt im Film, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, ihr macht einen auf Herr der Ringe, weil es wird eine tobende Rede nach der anderen gehalten. Das muss ja der biggest fucking battle of all time sein und dann dauert der irgendwie nur 5 Minuten und ich, ja, die Speeches davor waren irgendwie krasser als das Endergebnis. So, und ja, Ja, aber da werden wir auch gleich drüber reden. Was mich aus der Immersion gehauen hat, war tatsächlich der Mix der Framerates. Mhm. Aber darüber werden wir gleich noch reden. Also ja. Das ist ja, da wurde mir auch wirklich übel. Also,
ach so.
Ich glaube, da kann ich das erste Mal von Motion Sickness sprechen, weil ich finde es nicht schlimm, wenn ein Film Experimente hat oder mit Bildformat spielt oder auch mit Framerate spielt. Ich finde es gar nicht schlimm. So, es ist halt immer ein bisschen komisch, weil unsere Augen halt an bestimmte Sachen gewohnt sind. Aber es ist okay, probiert es gerne aus. Aber dann bleibt konstant darin. Aber die Framerate immer hin und her zu springen, hin und her springen zu lassen, da haben irgendwann meine Augen gar nicht die Möglichkeit, sich daran zu gewöhnen. Weil es wird ja immer wieder gebrochen und dann fällt mir ganz klar auf, oh, das ist jetzt wieder der Framerate, das ist jetzt wieder der Framerate. Und auf so etwas sollte ich gar nicht achten, wenn ich mich dann in eine Welt verlieren soll, weißt du? Und das killt die Immersion. Das ist genau, ich glaube, in dem Versuch, immersiver zu sein, ist genau das Gegenteil passiert. Und deswegen, wenn er eine einheitliche Framerate hätte, und ey, wenn der ganze Film 48 Frames pro Sekunde ist, dann ist es halt so. Und wenn der ganze Film 24 Frames pro Sekunde ist, dann ist es halt so. Mhm. Aber dieses hin und her, ey, das kann ich nicht. Meine Augen machen das nicht mit. Und ich wirklich, weil die machen das nicht mit, mir wird da übel. Ich krieg da Migräne. Ja, weißt du, wovon ich keine Migräne kriege?
Ich wollte gerade sagen, apropos hin und her, lass uns später nochmal über die Framerate reden. Wovon kriegst du keine Migräne? Vielleicht von dem, was ich hier trinke und was aussieht, als wäre es direkt aus Pandora importiert.
Ja, richtig. Holy, denn Holy feiert zurzeit Christmas. Ja, es ist Christmas 2025 bei Holy. Und ich glaube, wir müssen Holy niemandem mehr vorstellen. Die Leute, die das bei uns hören, die wissen ganz genau, was Holy ist. Aber was zurzeit im Angebot ist, das ist interessant. Es gibt nämlich, falls ihr noch irgendwie Last Minute eine Geschenkidee braucht zu Weihnachten, gibt es die Special Gift Box inklusive Thermoshaker. Abgesehen davon gibt es eine neue Holy Milkshake-Sorte, und zwar Spekulatius. Ich habe sie gekostet, ich finde sie übertrieben geil. Ich bin eh dieses Jahr extrem auf den Milkshake-Zug aufgesprungen. Also das ist auch zurzeit, finde ich, das Geilste, was die machen bei Holy, so die Milkshakes.
Kann ich bestätigen, ja.
Ich habe Karamell habe ich diesen Sommer getrunken wie ein Wilder. Ich habe Vanille getrunken wie ein Wilder. Ich finde die wirklich alle ziemlich geil. Und Spekulatius ist wirklich der Hammer. Und wieder zurück ist der Holy Iced Tea Winterpunch und Energy Baked Apple Boar.
Hast du die beiden mal in warm probiert?
Nee, Baked Apple Boar habe ich tatsächlich nur in kalt getrunken, aber ich habe gehört, dass der eigentlich prädestiniert ist, um ihn warm zu trinken.
Ja, vor allem der Winterpunsch. Also, das kann ich euch empfehlen. Das heißt zwar Iced Tea, aber macht mal einen Hot Tea draus. Das ist ein Geheimtipp, dann wird das Zeug richtig nice. Und probiert das gerne aus. Dafür gibt es auch Probierpakete, auch gerade jetzt zu Weihnachten. Wie gesagt, diese Geschenke, die Special Gift Box. Nehmt noch unseren Code dazu, Nerdkultur. Dann spart ihr ganze 10% auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Jupp, und damit Werbung Ende. Und wir springen jetzt einfach mal genau in das, was ich gerade erwähnt habe.
Wir springen wie die Framerate.
Die Framerate. Ja, also der Film beginnt und die erste Szene war so eine dynamische 3D-Aufnahme, wo geritten wird auf Viechern. Mhm. Ja. Und da dachte ich mir auch, oh cool, da reiten Leute auf Viechern. Aber ich hatte dieses Gefühl mit der Framerate, das ich zuletzt hatte bei Hobbit von Peter Jackson. Das hat er ja damals 48 Frames pro Second gehabt in hier dem ersten Teil in Unexpected Journey. Und ich hatte damals das Gefühl, hat jemand auf die Vorspultaste gedrückt? Das sieht immer so ein bisschen komisch aus.
Es ist super ungewohnt für unser Auge, weil es dann dieses Ding natürlicher zu sein, sorgt dafür, dass es weit weg ist von dem, was wir von Filmen gewöhnt sind.
Ja.
Und dadurch sieht auf einmal alles aus wie so ein Heimvideo. Also irgendwie zu echt.
Oder wie ein Videospiel. Aber ich find ein bisschen wie ein Videospiel. Ja. Diese Bewegungen sehen so leicht vorgespult aus.
Absolut.
Und es hat etwas aus einer Cut-Sequenz aus dem Videospiel.
Das ja, 3D ich weiß nicht, ob es die Cut-Sequenz sein muss, weil die Cut-Sequenzen, also die Cinematics, also wenn sie vorgerendert sind, haben oft gar keine 60 Frames oder so, sondern das Spiel selbst hat diese 60 Frames pro Sekunde. Mhm. Also bei Videospielen versucht man immer mindestens über 30 Bilder pro Sekunde zu sein. Ab 60 sagt man, es ist flüssig. Wenn du Shooter spielst, wirst du über 100 sein. So, und bei einem Film sagt man, es sind eigentlich 24 Bilder pro Sekunde. Das ist der Goldstandard. Das machen wir seit 100 Jahren. Und unsere Augen haben sich daran gewöhnt. Und es gibt im Ganzen so was Filmisches. Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum das so ansprechend ist. Ob es jetzt so die Gewöhnung ist, so Tradition, ob das vielleicht sogar besser wirkt. Ich weiß noch, ein Filmdozent von mir hat damals immer gesagt, er glaubt, es habe damit zu tun, dass wenn du etwas in 24 Bildern pro Sekunde schaust, dann ist das so unnatürlich langsam für uns, weil man hat, man weiß durch Tests, wir Menschen können 250 Bilder pro Sekunde noch wahrnehmen. Also Kampfpiloten können bei 250 Bildern pro Sekunde, wenn du 250 Bilder, so Kampfjets hintereinander, schnell hintereinander schneidest, in 250 Bildern pro Sekunde, die können immer noch die einzelnen Kampfjet-Typen da rausziehen. Also wenn du einen Frame veränderst und das ist eine MiG oder sowas, dann sieht das der Kampfpilot. Also wir Menschen sind dazu in der Lage. So, aber bei 24 Bildern pro Sekunde, sagte mein Dozent, dann muss unser Gehirn arbeiten. Wir können etwas nicht mehr passiv konsumieren, sondern müssen es aktiv konsumieren. Und das sei in seinen Augen der Unterschied zwischen dem Kinosaal und zu Hause zu sitzen mit Motion Plus auf einem Fernseher und irgendwie die 60 oder 100 Bilder pro Sekunde zu kriegen mit Motion Plus. Und dann ist es der Unterschied eben dieses aktiven und dieses passiven Konsumierens. Jetzt bei der Hobbit oder auch gerade hier war ja die Idee, es immersiver zu machen. Aber es ist eben weit weg von dieser Sehgewohnheit. Ich behaupte, es hätte dem Film besser getan, wenn er komplett in 48 Bildern pro Sekunde ist, weil durch diese 3D-Brille, es hat ja was so Videospielmäßiges, Immersives, wenn man zum Beispiel VR spielt, das habe ich ja hier auf meiner PlayStation, umso mehr Frames, desto besser. Wenn es weniger Frames sind, dann wird dir sogar schlecht, umso mehr Frames es sind, desto besser und desto flüssiger, desto immersiver und bei sowas wie Avatar müssen wir, glaube ich, die ganzen Filmregeln, die wir kennen, über Bord werfen. Selbst wenn ihr euch mit Filmen nicht auskennt, intuitiv merkt ihr das ja auch mit diesen Framerates. Zum Beispiel horizontale Kameraschwenks neigen dazu, so ein bisschen zu rattern. Und das liegt an diesen 24 Bildern pro Sekunde. Das hast du bei 48 Bildern pro Sekunde oder mehr hast du das nicht mehr. Und bei sowas wie Pandora, wo die Kamera die ganze Zeit schwenkt und dir die Welt zeigt, da bist du froh, wenn du eine hohe Bildframe-Rate hast. That being said, ich finde, es hat mich bei dem Film gar nicht so sehr gestört, wie es hätte stören können. Aber viele und auch du sagen, ihnen wird sogar schlecht davon durch diesen ständigen Wechsel. Und deswegen fair enough zu sagen, warum denn nicht gleich? Ich glaube, es liegt an der Dateigröße, blöd gesagt, tatsächlich. Dass sie dann sagen, okay, das ist ein 3,5-Stunden-Film, der hat so und so viel, ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz sie auf diesen Platten haben, aber wenn sie ja, 48 Bildern pro Sekunde machen, ist es halt auch doppelt so groß.
Die machen das halt immer bei den dynamischen Actionsequenzen, wechselt die Framerate. Ja. Und danach haben sie wieder ruhige Momente und die haben sie in einer anderen Framerate. Mhm. Und auch gerade so in Dialogsequenzen, die haben eine andere Framerate. Aber das hat bei mir nicht so funktioniert. Aber eine Sache, die mir schon direkt aufgefallen ist, auch am Anfang, die mich gestört hat, sind die Dialoge in dem Film. Also sind die schlechter geworden oder waren die schon immer so scheiße?
Ich finde die in Teil 2 auch teilweise so.
Also aber jeder Satz war, es gibt einen Comic, den ich ja sehr liebe, der heißt Hawkeye. Und den haben die ja auch sogar für Marvel grob adaptiert für Disney Plus, ne? Mhm. Da gibt es diese Tracksuit-Mafia, das sind diese Russen, die immer sagen, Bro, Bro, Bro. Ja. Da habe ich das Gefühl, die Familie von Sully ist genauso. Das ist eine Szene, wo innerhalb von einer Minute irgendwie 20 Mal Bro gesagt wird zueinander und jeder Satz darauf endet und ich so, ist das dein Ernst?
Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde jemand, der sehr viel älter ist, versuchen, die Jugend von heute zu imitieren. Und auf dem Papier mag das sogar stimmen, weil wenn ich an der Bushaltestelle warte und es wird sehr viel Bro und Digger gesagt, dann denke ich so, ja, so weit weg ist James Cameron jetzt davon auch wieder nicht. Aber es wirkt trotzdem unglaublich deplatziert, zumal Spider oder Tarzan oder Bam Bam auf diesem Planeten da aufwächst, bei den Navi. Warum reden die denn so? Also, das ist nicht sehr urban. Weißt du, was ich meine?
Ja, und haben die das von Sully gelernt? Hat der dir das beigebracht?
Der redet ja auch nicht so.
Der redet überhaupt keinen Sinn. Null, zero. Ja. Es ist halt auch, es ist so komisch. Er hat mich ein bisschen daran erinnert, ich war ja nicht im Podcast, aber Grüße an Antje gehen raus, mit der habe ich letztens, ich habe sie letztens auch getroffen, und wir mussten beide darüber lachen, dass jedes Mal, wenn sie hier ist, ich nicht da bin. Aber ihr habt ja über Stromberg geredet. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr den fandet, aber eine Sache, die mich halt auch mega gestört hat, war, da gab es so einen Charakter, das war so ein Content Creator.
Ja.
Und wie der geschrieben wurde, das war so, ich kann es nicht anders sagen, es war so lahmdeutsch. Also es war so lahmdeutsch. Das war so, Alter, das ist aber cringe. Ey, das ist voll safe, Digga. Ich so, oh, das, Alter, da krieg ich grad Pickel. Das ist wirklich, das ist so Fuck you Goethe-Niveau beschissen geschrieben. Und
es sind nicht nur die Wörter. Du merkst, dass der Schauspieler, redet so nicht. Er hat ein ganz anderes Pacing, als man es normalerweise hätte, dass es natürlich wirkt.
Aber erneut, da muss ich dann auch sagen, das ist dann aber auch, liegt dann aber auch an der Regie und oder am Schauspiel, weil voll viele Schauspieler reden nicht so wie ihre Rollen. Mhm. Und du musst dich da aber reinfühlen in eine Figur. Hier, wie heißt der Bjarne im wahren Leben? Dieser Tatortreiniger-Typ?
Bjarne Mädel.
Genau, der redet ja im wahren Leben auch nicht so wie Ernie. Aber der kann das richtig gut, dieses Weinerliche. Oder Christoph Maria Herbst redet nicht wie Stromberg. Und der redet, aber der macht das ja fantastisch. Jeder hatte schon mal, wenn man im trockenen Furzbüro gearbeitet hat, so einen Vorgesetzten. Das machen die ja richtig gut. Aber der Typ, das ist so Berlin-Tag-und-Nacht-Niveau. Das war ja zum Kotzen schlecht.
Ja.
Nee.
Absolut. Also es wirkt dann auch deplatziert und demaskierend für den Film. Und so ist es auch bei Avatar. Ich würde behaupten, also man hört raus, dass James Cameron die Dialoge mitgeschrieben hat. Man merkt aber auch, ich habe mich versucht, so ein bisschen zurückzuerinnern an Terminator 2. Und zwar nicht an die normalen Dialoge in Terminator 2, die alle fantastisch sind. Aber weißt du noch, wie die Kinder miteinander geredet haben? Und jetzt stell dir vor, derselbe Typ, der die Kinderdialog in Terminator 2 geschrieben hat, versucht das jetzt 40 Jahre später nochmal, 30 Jahre später nochmal, macht aber seine Denkweise von Jugendsprech, stülpt er noch so drüber. Und so hat sich das für mich angefühlt.
Terminator 2 hatte einen Vorteil, warum die Kinderdialoge auch gar nicht mal schlecht sind in Terminator 2. Und zwar ist es ein R-Rated-Film. Das heißt, die Kinder fluchen. Und das ist ja generell dieses Ding, dass Kinder kriegen immer so ein FSK 12 oder 6 Mund.
Ja, stimmt.
Weil ganz bestimmt, eure Kinder fluchen nicht. Die sind die krassesten Engelchen. Wisst ganz genau, Eltern da draußen, wenn die gerade nicht mit euch sind, dann fluchen die einen Sturm herbei. So, das fand ich ja so erfrischend in Andy Muschietti's It und in Stranger Things, dass Kids sprechen wie Kids. So, und hier ist es, hier spricht irgendwie niemand vernünftig, habe ich das Gefühl. Außer tatsächlich dieser Feuerstamm. Der ist, die sind halt wirklich einfach wild.
Und wie ich demonstriert habe, Quaritch immer. Also der bereichert jeden Dialog. Also man bräuchte mehr Stephen Lang. Also es sind wirklich die besten Dialoge in dem Film. Da ist er immer dabei. Ohne ihn gibt es keine guten Dialoge. Aber um nochmal zu der Technik zurückzukommen. Ich habe mir trotzdem, es gab drei Momente, die ich zumindest bemerkenswert jetzt finde, zu erwähnen, wenn es um die Technik geht. Weil sonst hat es mich ja nicht so beeindruckt. Also auch die Wasseraufnahmen, es gibt zwar viele Unterwasseraufnahmen, aber die sind nicht so inszeniert wie im zweiten Teil. Die sind nicht da, um zu staunen. Die sind da, weil sie da sein müssen, weil jemand von A nach B muss, ist es halt unter Wasser. Aber es ist nicht mehr so immersiv.
Würdest du sagen, dass du da nur geschaut hast, anstatt zu sehen?
Ja, so ungefähr. Okay. Ich habe vor allem aber nicht getaucht und nur gesehen. Und das ist das, was mich stört. Außer die Szene im Fluss, die war hautnah. Also auch mit das Wasser unscharf im Vordergrund gegen die Linse platscht von der Kamera. Es hat sich angefühlt, als hätte mich wirklich jemand gerade in einen Fluss geworfen. Das fand ich beeindruckend. Es gibt auch die eine oder andere Nahaufnahme, bei der man sich erwischt, dass es so ein bisschen ist wie diese berühmte Nahaufnahme aus dem zweiten Teil, die mehr echt ist als 3D. Weißt du, wo du diesen Lederriemen in die Hand macht, in der noch ganz wenig gefaked ist, die so aus einer VFX-Sicht unglaublich beeindruckend ist. Dann gibt's diesen Drogentrip in dem Film. Es gibt einen Drogentrip, der in 3D noch mal anders wirkt als andere Drogentrips. Hat mich sehr erinnert an den Judge Dredd-Moment, also aus Dredd mit
den Dredd. Nee, nicht Judge Dredd, sondern Dredd.
Ich habe ja schon korrigiert auf Dredd.
Yeah.
Genau, so daran hat's mich erinnert. Und es gibt eine Szene, das war eigentlich schon hart bemerkenswert. Ich meine, man muss ja überlegen, James Camerons Karriere beruht ja auch darauf, dass er Ridley Scotts Alien so beeindruckend fand, dass er sich dazu eine Fortsetzung vorgestellt hat, wie die aussieht. Und dass er auch seine ganzen Designs, die er in Aliens hat, dass sie wirklich eine klare Weiterführung von dem sind, was man in Ridley Scotts Alien sieht. Und das ist ja visionär, also von der Visualität her unglaublich visionär.
Ja.
Und es ist trotzdem eine Hommage. Und das hatten die hier auch. Also diese, es gibt einen Moment in der Stadt, da fliegen sie sogar mit dem Benji durch die Stadt der Menschen, durch diese Siedlung, an den brennenden Schornsteinen bei Nacht vorbei. Das war 1:1 der Opening-Shot aus Blade Runner 2, aus Blade Runner, aus dem ersten Blade Runner von Ridley Scott. 1:1. Es ist das gleiche LA und das ist ja kein Zufall. Also da habe ich wirklich gedacht, so, okay, alles klar, jetzt zitierst du noch mal deinen alten Buddy Ridley Scott. Fand ich aber auch irgendwie schön.
Aber er zitiert sich ja auch trotzdem gleichzeitig selbst. Ich meine, die ganzen Armee-Vehikel sehen 1:1 aus wie die von den Space Marines von Aliens.
Ja, ja, absolut.
Bis heute. Also das ist so 1:1. Selbst wenn du dort so auf so einem hier Waffenträger rumläufst und was da so für Max im Hintergrund und so weiter sind. Sowas hättest du alles gesehen, da auch beim Power Loader und so weiter. Also, das ist alles nichts großartig Neues.
Nee, aber sehr eskapistisch, wie soll ich sagen, es ist kontinuierlich sehr, weißt du, es ist sehr konstant.
Es ist konstant mit James Camerons Vision, das stimmt. Es ist sehr konstant mit James Cameron.
Es ist aber auch sehr greifbar, weißt du, es ist auch sehr nah an der Realität, wie Militärhaus sich heute benimmt, also bis zu den Comms am Hals und alles und wie sie die Waffen handeln. Er hat ja so einen gewissen Militärfetisch, den er ja zum Teil bereut. Er sagt ja auch immer, Filme wie Terminator würde er heutzutage selber nicht mehr machen, obwohl er sie noch produziert. Aber er würde sie nicht mehr machen, weil er diesen Waffenfetisch der Amerikaner nicht gut findet. Obwohl er ja selber so einen in seinen Filmen transportiert bis heute. Und auch in dem. Aber es ist halt so, in dem Fall ist es ja so ein Sci-Fi-Waffenfetisch wie bei Aliens. Und er hat da so eine gewisse Konsistenz und so einen Realismus, so eine Greifbarkeit. Ich glaube, dass diese Marines, diese Marines, ich glaube denen, dass sie wissen, wie sie diese Waffe benutzen müssen, wie sie halten müssen. Wenn bei einem James Cameron-Film jemand schießt, dann schießt er immer so, wie er schießen würde, sogar wenn es eine Maschine ist. Also wenn es Arnold Schwarzenegger ist, dann schießt er bewusst alberner, als man schießen würde. Weil es ist ja eine Maschine. Der kann aus der Hüfte schießen und treffen. Aber die Sarah Connor, die ist shoot to kill. So wie sie die Waffe hält, so wie sie zielt. Also James Cameron kann diese Nuancen unglaublich gut. Unglaublich gut.
Are you Sarah Connor? Yes. Pff, pff. Was machen wir? Ja, okay, sprechen wir doch ein wenig über die Story. Fangen wir damit an. Also, das fand ich lustig, weil ich sehe gerade deinen Stichpunkt. Ich vergesse ja immer, was in diesen Avatar-Filmen passiert, ne? Und ich habe so heimlich gehofft auf ein Previously on Teil 2. Gab's nicht. Ich wurde direkt reingeworfen und ach so, stimmt ja. Da war ja einer weniger.
Ey, aber das möchte ich wirklich lobend erwähnen, weil wir sitzen hier und kritisieren so oft Exposition Dump.
Ja, stimmt.
Ne? Oder wie du auch mal sagst, wie wir ja alle wissen. Wie wir ja alle wissen, bedeutet ja, aber da musst du es doch nicht sagen. So.
Ja, das ist es.
Und das macht er gar nicht. Ich hatte das ja eigentlich sogar befürchtet, weil ich dachte, ich brauche ein Recap. Ich hätte gerne Teil 2 bei dem Rerun noch mal gesehen vor 2 Monaten. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Und deswegen hat mir das gefehlt. Und zu Hause sehe ich das nicht ein, zu gucken. So, also ich sitze im Kino mit einer vagen Erinnerung, was im zweiten Teil passiert ist, was ja natürlich nicht für Avatar spricht. Aber ich habe eine sehr lebhafte Erinnerung an das Erlebnis. Ich gucke mir die erste halbe Stunde von Avatar 3 an und ich bin wieder voll drin. Und das ohne, dass jemand Exposition-Dump-mäßig mir alles noch mal erklären muss. Klar habe ich diese Recap-Momente. Also ich sitze da und so, ah, ja, stimmt, der war das. Und der ist gestorben und das ist passiert. So, ich brauche das schon. Aber der Film vertraut mir, dass ich das alleine hinkriege. Oder er ist so ballsy und denkt, du weißt natürlich auch ganz genau, was in Avatar 2 passiert ist. Was wahrscheinlich niemand weiß, weil wir können es nicht mal an die Namen erinnern oder an die Monologe, an die Sätze.
Das Ding ist, So wichtig ist es aber auch nicht. Du wirst relativ schnell reingeworfen und checkst, ach, die haben einen Schlumpf weniger und deswegen sind sie traurig. So, also das checkst du dann schon. Und du checkst, der eine mag Wale gerne und deswegen kommt vielleicht nochmal ein Wal. Also, so wichtig ist es nicht, Avatar 2 nochmal geguckt zu haben. Aber ja, ich bin dankbar dafür, dass das nicht der Fall ist. Die Story ist aber auch so hauchdünn in diesem ganzen Film. So, es ist halt auch wirklich unglaublich, wie ein Film, der 3 Stunden 17 Minuten geht, so wenig erzählt. Das finde ich ja, es ist ja schon fast eine Meisterleistung.
Es ist eine Frage der Perspektive, weil man kann auch umgekehrt sagen, er hat so viele Subplots, die immer wieder dasselbe sagen, also retardierend sind, dass man sagen könnte, er erzählt sehr viel, aber es ist gleichzeitig, sagt er damit nichts aus. Weil es sind ja auch die gleichen Subplots wie im ersten Teil. Es sind dieselben Subplots.
Also es ist jedes Mal das Gleiche. Es ist, Mensch kommt, macht Mist und sagt, ihr Schlümpfe, euch mach ich platt.
Ja, das ist Schlümpfe aber die übergeordnete Story. Weißt, ich rede jetzt von den kleinen Stories. Ich rede davon, Nytiris Groll gegen Spider. Ich rede davon, Vater-Sohn-Konflikt. Welche Rolle der Vater den Sohn drückt und so weiter. Ich rede davon, dass der Sohn sich in einen Wal verliebt hat. In Anführungsstrichen. Ich rede davon, dass Kiri
Kinder also, entführt werden.
Ja, Kinder wie, entführt werden
dann, die ganze Zeit. Das ist übrigens, also seit Teil 2, ich habe das Gefühl, James Cameron schreibt das Skript und immer wenn irgendwie ihm nichts mehr einfällt, sagt er, ah, lass mal kurz eines der Kinder entführen. So, also wie häufig das in Teil 2 schon passiert ist, da war ich so nach dem Motto, das darf aber jetzt nie wieder passieren, weil das ist wirklich 10-mal passiert in Teil 2. Es passiert hier einfach genauso häufig. Mhm. Also da ist das Kind kurz geklaut, da ist das Kind kurz geklaut, dann klauen wir den, vielleicht klauen wir heute mal einen anderen Charakter. Aber das ist wirklich so eine meiner Lieblings-SNES-Videospielreihen ist Donkey Kong Country, okay? Ich liebe Donkey Kong Country total. Ja. Ich finde die super, alle drei Spiele. Ja. Und das zweite, Diddy's Conquest, hatte ja damals diesen revolutionären Plot. Donkey Kong wurde entführt und jetzt hast du Diddy Kong und Dixie Kong und die Kremlings, die sind jetzt Piraten und du musst von Piratenabenteuer Donkey Kong befreien. Ich fand das so krass. Da befreist du den, hast du Teil 3, Dixie's Double Trouble und was ist der Plot? Donkey Kong wurde entführt und Diddy Kong. Und so ähnlich ist es hier. Also es ist wirklich genau das. Ich habe nur darauf gewartet, dass es irgendwie so ein Fass gibt, wo dann nicht DK draufsteht, sondern, keine Ahnung, blauer Schlumpf-Alien. Und dann machst du und dann musst du es freihauen und hast das Kind wieder. Und dann jedes Mal, wenn du gegen irgendwas läufst,
du darfst auf jeden Fall kein Trinkspiel aus dieser Avatar-Geschichte machen. Jedes Mal, wenn ein Kind entführt wird oder ein Kind befreit wird, wenn du jedes Mal einen Shot nehmen musst, bist du nach den 6 Stunden, wenn du jetzt die 2 Teile zusammenrechnest, bist du fertig. Das war's dann. Und das ist echt, also das meine ich auch mit retardierend. Es passieren die gleichen Dinge immer wieder und das Schlimmste ist, sie sind halt schon vorher passiert. Sie sind schon im zweiten Teil passiert. Und ich würde sogar behaupten, aber das ist wieder für einen Spoiler-Part, sie führen zu keiner Conclusio.
Null.
Was ist denn beim alten, beim neuen Cast, sticht denn da jemand besonders heraus? Du hast beim alten Cast gemeint, Sam Worthington, also Jake Sully, spielt wieder eine größere Rolle, da gebe ich dir auch recht. Ich finde ihn trotzdem auch sehr schwankend in seiner Darstellung. Es liegt an einer Schlüsselszene auch. Ja.
Ich finde, er ist auserzählt. Also er ist auserzählt seit Teil 1. Und ich finde, seine Frau ist auserzählt seit Teil 2. Und ich finde, seine Kinder sind uninteressant. Und die haben die probiert, in den Vordergrund zu pushen in Teil 2 und haben zurückgerudert in Teil 3. Dann kriegt hier Sigourney Weavers Charakter wieder noch ein bisschen mehr Screentime in Teil 3, aber im Grunde genommen ist sie der Jesus-Charakter, weil den braucht man immer. Du brauchst immer diesen I am Jesus-Charakter und es ist sie. Dann klauen sie auch ganz frech einfach die Szene aus Guardians of the Galaxy. Also so ganz frech klauen
die. Welche Szene meinst du gerade?
Die aus Teil 1, wo die Guardians Händchen halten und das erste Mal sagen.
Ach so, ja.
Die klauen ja so frech. Also Frame für Frame. Ich komme da nicht durch, es sei denn, ich gebe dir auch die Hand. Nein, wir sind noch nicht genug, die uns die Hand geben. Dann kommt so Tuck mit der Kinderhand und hält auch, so ähnlich wie Rockets Hand, so von unten. kam. Ich so, ach komm, fuck off. Also kannst du mir nicht sagen, dass du das nicht hart geklaut hast. James Cameron klaut bei Guardians, hast du es nötig, Alter. So, fand ich arm. Und ja, die spannenden Figuren sind die beiden, die, ja, ich hätte gerade fast einen Spoiler rausgehauen, deswegen spare ich mir das.
Ja,
aber zwei Figuren, die ein bisschen was miteinander zu tun haben.
Das sind auch die zwei Figuren, die einen ganz anderen Teil des Publikums, finde ich, bedienen, von James Camerons Avatar. Also, es gibt drei, ich glaube, das Publikum von Avatar kannst du in drei Sorten unterteilen. Es gibt die einen Leute, und das sind die meisten, die einfach reingehen, weil sie diesen Achterbahn-Ride wollen. Das ist das 3D-Ding, ne? Man geht nur dafür rein. Das sind oft Menschen übrigens, habe ich jetzt in dem Bekanntenkreis beobachtet, das sind sehr oft Menschen, die sonst gar nicht ins Kino gehen. Die wirklich im Jahr, die diese berühmte, also der Durchschnitt in Deutschland geht ja nur einmal im Jahr ins Kino. Jetzt könnt ihr mal hochrechnen, wenn ihr selber Leute seid, die zweimal im Monat ins Kino gehen, dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Menschen gar nicht ins Kino gehen oder so selten gehen, dass du auf einmal im Jahr ins Kino kommst. So, und ich kenne Menschen, die gehen einmal im Jahr ins Kino und das ist für Avatar. So, das ist die eine Sorte, also Leute, die halt für dieses Erlebnis reingehen. Dann kenne ich aber auch Menschen, die Hardcore-Avatar-Fans sind, die Navi-Merchandise auch sammeln. Das ist zwar nicht so auf diesem Star-Wars-Niveau angekommen oder Marvel-Niveau, aber es gibt diese Menschen. Und die lieben alles drumherum. Und es gibt einen kleinen Prozentsatz, diese dritte Gruppe, die Avatar schaut und sich auch AI-Pornhub-Videos anschaut zu dem Thema. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es gibt die Furries unter euch da draußen, wir sind es nicht unter euch, ich zeig mit dem nackten Finger in die Kamera, die Avatar aus ganz anderen Gründen schauen. Und jetzt
Marco,
kann man aber auch
Marco,
sagen
Marco,
ja?
Würdest du?
Oh, Alter, so eine Kackfrage beantworte ich gar nicht. So. Und,
was, wirklich nicht? Würdest du echt nicht? Ich auch nicht. Niemals.
Ich glaube, niemals würde ich. Ich kann die Grenze, ich habe eine relativ klare Grenze, die ich ziehen kann. Und das ist es, wenn das Gegenüber noch mal so einen riesigen, wedelnden Schwanz hat. Ich glaube, das ist die Grenze, die ich ziehen kann.
Ey. Aber weißt du, ich fühle mich jetzt so ein bisschen vindicated, sagt man ja so gerne. Weißt du warum? Weil als der erste Avatar rauskam, habe ich gesagt, ich finde das Sexding bei denen ein bisschen komisch. Und alle meinten, Yves, wie kannst du nur schon wieder mal? Das haben die schon 2009, muss ich mir sowas anhören, wie ich denn angeblich bin. Ja. Ich habe einen Gag in meiner Show gebracht. Alle haben gelacht und alle haben verstanden, was ich meine. Okay? Und jetzt kann ich ihn wiederholen, weil der Film spielt auch so ein bisschen mit der Sexualität so ein bisschen von den Schlümpfen. Und zwar erster Film. Wie, Marco, Frage, weil es die eine Sache, die im Kopf geblieben ist bei mir, spricht wahrscheinlich nicht für mich, aber wie funktioniert der Geschlechtsverkehr von den Navi, weißt du es noch?
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber da muss ich dich jetzt korrigieren, das ist nicht der Geschlechtsverkehr.
Doch.
Nee, das ist er nicht. Das habe ich mir
Standard.
Mal lang und breit erklären lassen, weil ich das auch immer gesagt habe.
Also die rammeln mit Geschlechtsorganen, die in Haaren haben. Da
Nein,
kommt
das
so
sind
richtig
die Geschlechtsorgane
raus,
und das ist nicht der Das ist nicht der Geschlechtsverkehr.
Und das drücken die in Tiere.
Das ist nicht richtig.
Und damit dominieren sie die.
Das ist nicht der Geschlechtsverkehr. Es ist bei den Navi Teil des Geschlechtsverkehrs, diese intime Bindung, die man ja über diese Haare machen kann. Das mit reinzunehmen ist Teil davon, aber das alleine ist nicht der Geschlechtsverkehr. Das ist nicht richtig.
Okay.
Die pflanzen sich anders fort. Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal, deswegen habe ich gerade so ein Déjà-vu. Aber so ist es im Navi-Lore. Aber bitte nagel mich jetzt nicht drauf fest, wie das weitergeht. So,
ich
und,
nagel dich nicht.
Ja. Apropos, also es ist so, es gibt halt diesen kleinen Teil, der sich von dieser Übersexualisierung der Navi, und die sind übersexualisiert, definitiv, spätestens ab dem zweiten Teil. Also da ist mir noch mehr aufgefallen als im ersten. Also wie sehr, in 6 Stunden Film, also Avatar 2 und 3, wie sehr diese Filme damit spielen, dass die Nippel gerade so verdeckt sind und dass jemand im richtigen Moment immer einen Lendenschurz hat, der sich bei keinem Wind bewegt, obwohl die sich da, weißt du, stockwerkeweise ins Nichts fallen lassen.
Erzähl das mit einer langsameren Stimme.
Ins Nichts? Stockwerke weiß ja, nein,
wiederhol das noch mal mit einer langsameren und erotischeren Stimme, mit den Lendenschurz und mit den Nippelverdecken und so weiter.
Ja.
Also das macht gerade was mit mir, was du da so erzählst.
Also,
diese blauen Rundungen.
In Avatar, die Rundungen, egal in welcher Farbe. Oh Gott. Immer gerade so mit der Lichtspitze gewisse Silhouetten zeichnen und du immer mit den Augen schon, ob du willst oder nicht, sie diese Figuren ausziehst. Schon mit ausziehst, weil du ja denkst, jetzt müsste aber eigentlich was rutschen. Und dadurch, dass es das nicht tut, ist es für mich in manchen Dialogen so distracting. Es ist für mich wie der Anfang von Austin Powers 2, als er nackt durch dieses Hotel geht und immer wieder im richtigen Moment etwas vor seinem Geschlechtsteil ist. Und das ziehen diese Filme, also vor allem 2 und 3, jeweils 3 Stunden durch. Dass die Sachen verdeckt werden, sei es durch Kleidung oder durch Gegenstände. Und das ist so albern. Dann gib ihnen doch ein bisschen mehr zum Anziehen. Das muss doch jetzt nicht sein. Oder,
ja, oder mach R-Rated und befriedige alle da draußen.
Ja, oder sie haben halt keine Nippel. Es sind Aliens. Sie müssen doch jetzt nicht säugetierähnliche Geschlechtsmerkmale haben. So, das, ja, weißt du, was ich meine? Und weißt du, bei Cats haben sie auch das Arschloch rausgeschoppt. Also man kann Dinge tun. Und das haben sie halt bei Avatar nicht gemacht und dadurch wird es albern.
Obwohl.
Und ich finde,
lass uns das jetzt gemeinsam sagen, das ist das erste und einzige Mal, dass wir Cats in einem Atemzug mit Avatar erwähnen, denn auf dem technologischen Level gibt es keinen krasseren Kontrast als Avatar und Cats. Eventuell den Joss Whedon-Cut von Justice League, aber ansonsten gibt es technologisch keinen schlimmer aussehenden Kontrast.
Also ich muss jetzt umgekehrt sagen, ich finde es schon beeindruckend bei beiden Filmen, wie sehr die Schauspieler in ihrer dieser digitalen Form, wie sehr ihre nicht Geschlechtsmerkmale, sondern Gesichtsmerkmale übertragen werden. Also wie sehr Kiri, wie Sigourney Weaver jung aussieht, ist ja absurd, wie gut das getroffen ist. Das ist ja etwas, was Cats mehr oder weniger probiert und mehr oder weniger erfolgreich gelingt. Aber auf so einer.
Hast du den eigentlich gesehen?
Ja, natürlich.
Zweite Frage. Du hast Cats gesehen?
Der ist Wahnsinn. Hast du den nicht gesehen?
Ich hab den gesehen.
Ich hab den im Kino gesehen, das war das Allergeilste.
Du weißt nicht, dass ich. Ich hab dir damals, du hast mich gefragt, ob ich den gesehen habe. Mhm. Und ich hab dir damals ein Meme geschickt, über das du 5 Minuten lang gelacht hast.
Was
hast
war
du
das?
Vergessen.
Ja, das hab ich vergessen.
Und zwar, da hattest du da hab ich diese eine Katze gehabt. Aha. Und ihr Kopf war gefotoshoppt auf Arthur Fleck, weil Joker kam im gleichen Jahr raus. Und mit der Zigarette im Mund und da stand All I Have Are Negative Thoughts. Das war das, was ich dir geschickt habe. Aber du hast den auch gesehen, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, im Kino sogar. Also ich habe den nicht verpasst, mein lieber Mann. Das war einer der unterhaltsamsten Kinobesuche, die ich in diesem Jahr hatte. Also das war Wahnsinn.
Jellicle, aber ist es nicht ein Todeskult, diese komischen Katzen? Wollen die nicht einfach sterben? Geht es nicht darum, die ganze Zeit sterben wollen?
Ja, das ist auch, was das angeht, das ist auch extremst absurd. Man kann auch jetzt, um wieder auf Avatar überzuleiten, ist genau das, was sie nicht tun. Da darf anscheinend niemand sterben. Die müssen alle immer zurückkommen und überleben und Händchen
halten. Yeah.
Das ist ja auch dramaturgisch so ein kleiner Offenbarungseid, wenn du es halt, selbst die tot sind, kommen halt die ganze Zeit in Flashbacks zurück, als wären sie nie weg gewesen. So,
außer
halt,
Michelle Rodriguez.
Die habe ich vergessen, stimmt. Die war ja auch mal dabei.
Die ist raus. Ciao, du bist bei Vin Diesel. So.
Ist sie gestorben in Teil 1? Das weiß ich gar nicht.
Ja, Stani, die ist ziemlich in die Luft geflogen, wenn ich mich erinnere.
Ja. Ist zumindest das bei ihr konsequent. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, die Avatar 3 ist von allen 3 Avatar-Filmen der übersexualisierteste. Und das zeigt sich besonders bei einer Figur, wo du es schon angedeutet hast. Und wir können jetzt nicht mal um einen Spoiler-Part drumherum, weil ja, ich muss mit dir jetzt über, Achtung Spoiler, ich muss mit dir über das Vagina-Zelt reden. Ist dir das aufgefallen?
Jetzt, seitdem du es gesagt hast, schon ein wenig. Also ich wusste genau, was du meinst, aber beim Gucken ist es mir nicht so ganz aufgefallen.
Das ist die fieseste Inception, die man machen kann bei dem Film.
Aber mir ist schon aufgefallen, dass die krass wollen, dass ich die heiß finde. Das wollen die auf jeden Fall. Ich
Hast
meine,
du sie wiedererkannt, die Schauspielerin?
Nö. Wer ist denn das?
Das ist eine Chaplin. Ich glaube, die ist sogar verwandt mit Charlie
Chaplin. Ja. Das hat mir sogar Sebastian in der Live-Show erzählt. Aber ich klicke ganz kurz.
Ja, aber du kennst sie aus Game of Thrones, mein Freund. Aber ich habe es anhand der Stimme auch nicht erkannt. Normalerweise bin ich da gar nicht mal so schlecht drin. Sie ist Talissa Stark in den ersten, das muss ich kurz überlegen, in den ersten 3 Staffeln Game of Thrones.
Wie heißt sie? Sie
ist die Chaplin. Kennst du,
oder? Sie ist die Frau von Rob Stark. Ja. Oh, die fand ich so hübsch.
Naja, dann weißt du, warum du dich merkwürdig angezogen fühlst zu wie heißt sie hier noch mal?
Feuerfrau.
Ich hab's gar nicht auf. Sie hat doch auch wieder so
Varang. So, weil Valak schon vergeben war bei Conjuring.
Und wenn ihr die Buchstaben verdreht und das R ersetzt, dann kommt Vagina dabei raus. Und diese Inception werdet ihr nie wieder los. Also sie kommen irgendwann in das Land der Feuernation. Und ja, ich sag bewusst Feuernation, weil wie sehr James Cameron bei Avatar Herr der Elemente klaut, ist schon geradezu frech. Gerade weil der dritte jetzt ums Feuer dreht. Erst Luft, Wasser, dann Feuer. Weißt du, wie die Avatar-Zeichentrickserie
strukturiert ist? Absolut, aber da muss ich sagen, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, einfach nur basierend auf dem ersten Teaser und dem ersten Trailer, dass wir jetzt mit dem Film so eine Feuerästhetik haben, wie eine Wasserästhetik im zweiten.
Das stimmt.
Aber es gibt kaum Feuer. Und Asche gibt's auch nur in einer Szene. Also das war, einmal gibt's eine Waffe, die Feuer schießt, das zählt ja nicht. Mhm. Und so richtig, dass die mal was mit Feuer macht, irgendwie, weil das so deren Religion ist, das siehst du ein einziges Mal. Es sind im Grunde genommen sind es die Satanisten der Navi. Das sind sie so ein bisschen.
Ja, absolut. Satanisten. Ich finde auch, was Feuerwirkung angeht, hatten wir dieses Jahr einen viel krasseren Film im Kino. Nämlich, habe ich sogar im gleichen Kinosaal gesehen wie jetzt Avatar. Nämlich Ballerina. Ballerina mit dem Flammenwerfer.
Ja,
das war eine Wirkung.
Hatte noch einen besseren.
Welchen?
War of the Worlds mit Ice Cube. Das war so gute Effekte. Das glaubst du gar nicht. Also diese Explosion dort, die sehen so echt aus, Marco. Das war schockierend. Ich habe wirklich aus dem Fenster geguckt, weil ich dachte, die Aliens stehen vor der Tür. So,
darüber reden wir unseren Flop 10 nochmal. Das ist jetzt kein Thema für hier. Aber feuermäßig passiert da wenig in der Feuernation. Sie sind aber einmal kurz in der Feuernation, als der Colonel Scrawridge da hingeht, um einen auf Joker zu machen und mit seiner neuen Harley Quinn auf Augenhöhe zu bonden. Und der erste Shot, den man dann von ihr sieht, ist, dass sie aus einem Zelt rauskommt. Und dieses Zelt und diese Inception werdet ihr jetzt nie wieder los, aber ich behaupte, das ist absolut beabsichtigt. Ich dachte erst, ich habe wirklich im Kino umgeschaut, bin ich gerade der Einzige, der das sieht und deswegen kichert? Sie kommt aus einem Zelt raus, das hautfarben ist, das sich nach rechts und links wie offene Schenkel durch das Bild streckt und in der Mitte ist leicht oval, senkrecht stehend, förmig, ein Eingang. Und dieser Eingang ist mit etwas dunkleren Lappen bedeckt. Und sie kommt da raus, schiebt das so zur Seite, steht da mit ihrem roten Haarkranz, steht sie genau vor diesem Eingang so, dass es einen gewissen Punkt markiert in diesem Bild. Und ich dachte erst, holy shit, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige. Das ist ein Meme. Das ist ein modernes Meme. Wir brauchen das noch. Das sieht man nur aus leicht anderer Perspektive in den Trailern. Das brauchen wir alle noch. Das wird ein Meme. Und okay, da dachte ich erst, das ist meine Interpretation und so weiter und so fort. Wird sich vielleicht niemand was dabei gedacht haben? Und dann kommt ein langer Dialog zwischen den beiden in dem Zelt darüber, dass sie bonden wollen auf Augenhöhe, wie ein Paar. Und sie redet dann von Pleasure und dass sie das halt besiegeln müssen und so weiter. Und es ist ganz klar, dass es auf so ein Sexwochenende hinauslaufen wird.
Ja, die schlackseln dann.
Und bevor das passiert, zeigt er ihr die Waffen, turnt sie damit an. Sie kann mit dem Flammenwerfer da rumschießen und so weiter. Und dann in Zeitlupe, and I shit you not, nimmt sie ihn bei der Hand und zieht ihn in diesen Schenkel hinein. Wir sind dann wieder bei dieser Kameraperspektive vom Anfang. Händchen haltend in Zeitlupe zieht sie ihn in ihren Schoß quasi. Und wir wissen, was dann passiert, weil sie haben es ja ausgesprochen. Das ist jetzt das Schnackselwochenende, das sie haben. Und es ist halt in diesen Schoß hinein.
Und selbst wenn wir es nicht wüssten, Wir haben ja danach noch eine Szene vom postkoitalen, sie liegt in meinen Armen und ich fahre mit meinen Händen noch an ihrem nackten Körper hoch und runter die ganze Zeit. Mhm. Haben wir doch, das sehen wir richtig.
Der ja nur von einem Taser-Strip hier vorne bedeckt wird. Die ist ja wirklich, also wenn du dachtest, die Navi sind bisher schon halb nackt, dann wartet mal ab, was die Feuernation präsentiert. Die anderen sehen alle aus wie die Orks aus Herr der Ringe, aber sie ist natürlich die wandelnde Harley Quinn mit nichts an.
Aber darf ich jetzt will ich mal eine Lanze brechen, okay? Schneid mal Sully aus dem Film raus, schneid mal Neytiri und die kompletten Kids aus dem Film raus und du hast nur auf der einen Seite die Army, auf der anderen Quaritch und hier Feuerlady. Mhm. Hast einen geileren Film, kannst so viel geilere Grauzonen zeigen und so weiter und so fort. Weil er hat ja als Tarnmanöver sich auch dieser ganzen Nummer angenommen von Navi-Kultur und so weiter, wie er deren Respekt kriegt, hat er eine Stammeshäuptling-Lady klargemacht, die ist wild und mordet die ganze Zeit, ist aber charismatisch und so herrlich oldschool-böse. Er ist ein Arsch, aber er kriegt nicht mehr den Respekt vom Militär, den er vorher hatte. Da machst du eigentlich so, da sind all die interessanten Sachen und daraus macht man viel zu wenig. So, also ich habe das Gefühl, wann immer irgendeine interessante Idee ist, ist sie dort. Weil alles andere, so mit Sully und den Kids und mit Neytiri, sind nur Copy-Paste, was ich schon gesehen habe. Oh, ich mag den Bam Bam nicht, vielleicht mag ich ihn ja am Ende. Mhm.
Aber hier muss ich eine Lanze brechen für Bam Bam, weil mit Bam Bam ist er noch mal interessanter, weil er ja so eine Vaterfigur sein möchte.
Richtig, aber jetzt stell dir mal vor, Bam Bam wäre verloren gegangen an den Feuernationenstamm. Und nicht bei denen. Hättest du direkt noch einen spannenderen Film. Das heißt, sein Sohn wäre auch ein Meuchler. Und wir haben einfach nur diesen Film aus dieser Perspektive. Geil. Aber kriegen wir nicht. Stattdessen kriegen wir wirklich ein Wal, und das passiert in diesem Film das erste Mal, dass ein Wal macht und der Untertitel war Bro. Das war so krass. Nicht irgendwie, ich muss pissen oder Mann, die schießen Speere. Nein, es war Bro. Ich konnte nicht mehr vor Lachen, als ich das gelesen habe. Der Wal macht und da steht Bro. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, dass ich nicht lachen soll über diese Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich meine, Fairness halber, der erste Film, da ging es um einen Nährstoff, der unobtainable ist. Und deswegen heißt er, haltet euch fest, Ladies and Gentlemen, Unobtainium. Mann, fuck off. Das ist halt so krass. Da bin ich immer auf der Festung. Avatar 1 hatte das im Skript. Das wurde gepitcht. Da war ein Raum voller Leute so, jupp, finde ich gut. So, Unobtainium, finde ich, ist eine der lustigsten Sachen auf der gesamten Welt
ever. Ich glaube, was man natürlich den Cameron-Filmen jetzt anmerkt, ist, er ist jetzt nur noch in einem Raum voller Ja-Sager. Es ist eine eigene Produktionsfirma.
Es ist der Phantom Menace-Effekt.
Ja, so ein bisschen. Definitiv. Definitiv. Und er kann machen, was er will. Außer, anders als bei George Lucas, er ist immer noch dran gebunden, was die Filme einspielen, wie er neulich erst gesagt hat, these movies cost a shit ton of money and I need to make two shit tons of money.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Aber deswegen, die haben da jetzt ja diese brutale Marketingstrategie. Das ist so das Letzte, worüber wir auch noch so ein bisschen sprechen können, weil ich glaube, plotmäßig sind wir eigentlich schon durch.
Die Enden müssen wir noch kurz reden.
Okay.
Aber sag, was du sagen willst.
Die hauen ja jetzt diese Avengers Doomsday Teaser in die Filme rein.
Ja, ja.
Und nicht ins Internet. So, und anscheinend jede Woche anderer Teaser. Finde ich ja mal hart frech. Also finde ich ja mal hart frech, sowas zu machen. Und falls jemand zuhört, ich hole mir kein fucking Ticket für diesen Film, um einen Marvel-Teaser zu sehen.
nochmal on repeat. Ich hole mir kein Ticket, um einen Marvel-Teaser zu sehen. Weil wenn ich das machen würde, würde ich nach diesem Teaser das Kino verlassen und mir nicht noch mal 3 Stunden, 17 Minuten den schönsten Screensaver meines Lebens angucken.
So.
Gut, dann haben wir das festgehalten.
Wie stehst du denn dazu, zu dieser Marketingnummer von denen?
Wir hatten das ja sehr lange im Vorgespräch und ich hatte irgendwie den Eindruck, das ist für einen anderen Talk, aber in kurz. Ich find's auch frech. Ich find's aber ein bisschen verständlich. Und man muss jetzt, um eine Sache Marvel zugute zu halten, ist, heutzutage hast du normalerweise auch für so einen großen Film den Teaser nicht genau ein Jahr vorher. Es ist ja nicht so, als hätten sie jetzt die Marketingkampagne, wie soll ich sagen, die sie eigentlich haben, so im Nichts versteckt und strecken das jetzt irgendwie ewig, sondern sie geben eigentlich viel früher einen Glimpse auf etwas, was normalerweise ein halbes Jahr später wäre. Normalerweise. Und um auch fair zu sein, Christopher Nolan macht jetzt gerade dasselbe und wir meckern nicht darüber. Wir meckern jetzt bei Marvel drüber, weil es Marvel ist. Aber bei The Odyssey freuen wir uns alle und finden es voll okay, dass die Trailer, selbst ein Teaser, wo du wirklich fast nichts siehst, dass der im Kino versteckt wird. Oder hast du von der Vorschau gehört auf Odyssey, dass die Leute schon 6 Minuten aus dem Film gesehen haben in IMAX?
In es IMAX ist aber was anderes. Ja, aber wenn du 6 Minuten von dem Film kriegst, das hat er ja auch damals gemacht von der Bank Robbery Szene in Dark Knight.
Ja.
Die wurde bei I Am Legend gezeigt. Und The Dark Knight Rises, die Flugzeugszene, wurde auch irgendwo gezeigt.
Ja, aber das ist ja mein Punkt, da beschweren wir uns nicht.
Also erstens, eine komplette Szene zu kriegen, die in IMAX gedreht wurde und die wirklich eine Dramaturgie hat von Anfang, Mitte, Ende, ist was anderes als ein Teaser. Zweitens, es kommt halt mit einem besonderen, bitteren Geschmack vorbei. Erstens, Odyssey ist ein Prestigeprojekt, da so ein bisschen sich marketingmäßig was Neues zu trauen, weil Christopher Nolan hat halt nur seinen Namen. Für Odyssey alleine würden Leute leider, Fantasy ist schwer im Kino zu verkaufen, wenn es nicht Herr der Ringe ist. Es ist sauschwer, das im Kino zu verkaufen. Deswegen, da muss man in die Trickkiste greifen. Bei einem Avengers-Film, der so oder so Minimum 1,5 bis 2 Milliarden einspielen wird, wird er, weil das ist das Cameo-Fest schlechthin, so. Da können wir auch eine Wette eingehen.
Ja.
Können
wir gerne machen. Ich will damit was anderes sagen. Ich will damit sagen, jetzt schneidest du aber ins eigene Fleisch, weil du ja auch, gerade ich glaube im letzten Podcast, haben wir ja auch drüber geredet, wie sehr die Marvel-Filme jetzt in den letzten Jahren, bis auf 2 Ausnahmen, nur Spider-Man und Wolverine, alle unterperformt haben. Und sie brauchen ja auch jetzt neue Marketingstrategien, um das voranzubringen.
Ja, aber hier muss ich auch wieder sagen, Devil's in the Detail. Du hast die 2 genannt. No Way Home und Deadpool Wolverine wären so oder so Hits geworden, einfach deswegen, weil du weißt, es ist eine Cameo-Show.
Ja,
und so etwas macht Geld. Avengers Doomsday, wo du weißt, RDJ kehrt zurück als Dr. Doom. Allein das wird dafür sorgen, dass du Robert Downey Jr. wieder in diesem Universum hast, dann schmeißt du noch ein paar X-Men-Charaktere rein. Selbst wenn der Film scheiße ist, von vorne bis hinten, der wird ein Brett machen, was Geld ist.
Das aber, ist alles aber, richtig, das möchte ich dir nicht absprechen. Aber sie müssen trotzdem gucken, dass sie so viel Marketing machen, wie schon lange nicht mehr für ein Marvel-Projekt, weil die letzten paar alle nicht so gut gelaufen sind.
Und das stimmt.
Es ist halt ein Unterschied, ob der Film 1 Milliarde einnimmt oder 2 Milliarden einnimmt, weil sie wollen ja 2 Milliarden einnehmen.
Das stimmt, aber um hier noch mein letztes Argument zu bringen, ich wäre nicht so pissig oder wütend, wenn sie sagen würden, sie haben da einen Teaser und den zeige ich sie erstmal nur im Kino. Damit hätte ich überhaupt kein Problem, weil dann finde ich, wäre auch dein Vergleich fair mit Christopher Nolan.
Ja, okay.
Zu sagen, sie bringen jede Woche einen neuen Teaser, 4 Wochen lang, und wollen im Grunde genommen nicht das Publikum incentivieren, jeder kauft sich ein Ticket für Avatar. Nein, jeder kauft sich 4 Tickets für Avatar, damit du 4-mal eine andere Werbung davor schauen kannst. Ist was anderes als Christopher Nolans Odyssey. Teaser wird gezeigt vor einem speziellen Screening und erstmal nicht im Internet. Weil das ist eine Sache. 4-mal einfach die Werbung auswechseln. Und du weißt, die Marvel Ultras, die kaufen sich da halt die Fans. Die Tickets oder die Ey, was ist, wenn du Kinder hast und die wollen das unbedingt sehen? Da musst du die jetzt viermal ins Kino holen bei diesen Ticketpreisen. Ist ganz schön frech mit 4 unterschiedlichen Werbungen. Mhm. Das ist was anderes.
Ich bin da prinzipiell ja bei dir. Ich find's ja auch frech. Ich bin da prinzipiell bei dir. Ich find's nur nicht so viel anders als bei Christopher Nolan. Weil auch einmal dafür, dir Geld aus der Tasche zu ziehen, ist auch nicht ohne, finde ich.
Na gut, ich find's genau 4-mal schlimmer als bei Christopher Nolan.
Ja, ist okay, das ist fair. Das ist ja fair. Ich finde nur, es ist nicht ganz unbelastet, diese Marketingstrategie. In dem Fall, was das Einzige, was ich dem zugute halte, ist ja ein Jahr im Voraus. Ein Jahr im Voraus ist
ja,
nicht normal.
Ja,
also das ist ja, einfach, man kann auch sagen, das ist früher, als man es normalerweise machen würde. Und das ist, ja, ich würde es nicht schönreden. Also das ist ja auch nicht meine Marketingstrategie. Ich ärgere mich darüber.
Ich gehe jetzt davon aus, das ist jetzt mein Tipp, dass wenn die erste Avatar-Woche vorbei ist, der erste Teaser im Internet landet. Davon gehe ich aus. Also so würde ich das spielen, wenn ich jetzt in einem Marketing-Department wäre. Das heißt, alle, die das jetzt nicht geguckt haben im Kino, ich weiß, was der Teaser ist, ich werde aber nicht darüber reden, um auf Nummer sicher zu gehen. ich weiß, was der Teaser ist, ich weiß es ganz genau. Ich habe auch heute mit jemandem telefoniert, der diesen Teaser original heute im Kino gesehen hat. Also, ja. Aber wenn der... Wenn ich jetzt so Marketing von denen säße, und ich hab übrigens ein Diplom in Marketing, also ich würde nächste Woche den Teaser droppen im Internet, dann können nämlich alle anderen den gucken, aber da ist dann schon das Interesse auch da auf den zweiten. Und dann die Woche drauf würde ich den zweiten ins Internet hauen. Dann läuft dann der dritte. Und so, also so würde ich das zumindest spielen. Weil wenn du die Hype-Trommel wirklich so ziehen willst, dass alle 4 Trailer-Events werden, die halt auch noch irgendwie im Internet diskutiert werden, dann würde ich das machen. Dann würde ich das wirklich machen.
Dann bin ich auch bei dir, aber dann bin ich ja noch weniger wütend, weil dann weiß ich ja, sobald das einmal passiert ist, okay, ich muss einfach nur warten und nicht jedes Mal ins Kino. Aber du hast schon recht, es gibt genug Marvel-Fans mit FOMO, die dann da reingehen werden. Es wird garantiert passieren. Und das ist bei so einem super teuren Film wie Avatar noch mal ein Stück frecher als bei den Christopher Nolan-Sachen. Weil die Christopher Nolan-Sachen, die laufen nicht von einem 3-Stunden-Film mit 3D-Aufschlag und Überlängeaufschlag. Das ist, diese Tickets kosten 50% mehr als ein normales Kinoticket. Und deswegen, und das dann 4-mal, das läppert sich. Da bin ich bei dir. Aber ich habe ja gesagt, es gibt nur eine Sache, die wir im Spoiler-Part schon noch besprechen müssen. Das sind nämlich diese vielen Enden. Weil richtig zu Ende geht's halt nicht. Und das ist eines meiner großen Probleme damit. Was ich auch komisch finde. Du hast halt einen fast 3,5-Stunden-Film. Und dann geht er nicht richtig zu Ende. Es ist auch kein To-Be-Continued. Die Tür wird immer noch so einen Spalt weit aufgelassen. Kurzer Abriss. Ich habe sogar kurz gedacht, okay, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass Varan gestorben ist oder was? Habe ich so Blink It and You Miss It mäßig? Nee, die ist jetzt weg einfach. Also sie ist nicht zu Ende erzählt.
Aber die ist nicht tot.
Ja, eben. Nee, ich habe gedacht, die muss doch gestorben sein oder irgendwas. Warum ist sie jetzt auf einmal weg und kommt nicht mehr vor? So, nee, die ist einfach weggeflogen. So, das ist so, okay, du hast den Charakter gar nicht zu Ende erzählt, den du aber auf dein Poster packst als Main Center Villain eigentlich. Und das wird so zu Ende erzählt, also gar nicht. Und selbst der Tod von Tod, in Anführungsstrichen, von Quaritch, der ja dann eh nicht tot sein muss, wie wir ja gelernt haben in Avatar 2, das wird auch nicht inszeniert, als wäre es der Tod, weißt du? Es wird nicht so inszeniert. Ich hatte nie zu keiner Sekunde, der ist ins Wasser gefallen. So. Also nicht mal der muss tot sein.
Na, der ist ins Feuer gefallen, aber es war so ein bisschen.
Ja, aber das Feuer brennt auf dem Wasser, er fällt ins Wasser.
Ja, rein. Weißt du, wie es aussah?
Wie?
Es sah so aus wie König der Löwen,
ja, stimmt.
Wenn Simba den hier Rope-a-Dope-Move macht und Scar ins Feuer wirft, aber Scar ist ja dort nicht verbrannt. Es war ja so ein obskures Ende und danach haben wir nochmal die Sequenz, dass Scar zu sich kommt und das Feuer tötet ihn nicht, es sind die Hyänen, die ihn dann aufessen. Weißt du? Also, wenn wir jetzt noch den Shot gehabt hätten mit Hyänen, die jetzt Quaritch aufessen, dann fair. Aber ist es nicht. Der chillt jetzt wieder und ist das nächste Mal wieder am Start, wenn der Film Geld macht.
So. Ja, das ist nicht zu Ende erzählt. Der Konflikt der Menschen, der Navi, ist in 6 Stunden, also muss ja überlegen, der erste Avatar-Film beendet ja wirklich die Geschichte eigentlich. So, Pandora kann man nicht erobern, wer hätte das gedacht? der zweite und der dritte Film sagen, ja, nee, die Menschen sind jetzt zurück. Der erste Film ist jetzt erstmal geretconnt quasi. Das Ergebnis des ersten Films ist geretconnt. Sie sind da, haben eine Siedlung gebaut, die aussieht wie L.A. in 2019 in Blade Runner. Und dieser Konflikt ist nicht zu Ende erzählt. Es gibt keine Lösung für den Konflikt. Es ist sogar in beiden Filmen passiert dasselbe. Sie versuchen, die Insel anzugreifen. Sie scheitern beides Mal damit, immer mit ihrem großen Boot und den vielen kleinen Booten. Es ist derselbe Angriff. Es ist ungefähr so, ich meine, wenn du das jetzt mal mit Herr der Ringe vergleichst, wo du auch zweimal drei Stunden hast, schon in der Kinofassung, das ist doch nicht dieselbe Schlacht in Herr der Ringe. Aber hier ist es dasselbe nochmal.
Ich würde sogar so weit gehen, selbst bei Star Wars, wo die Schlacht vom Todesstern recycelt wurde, zweimal, ja, war die Schlacht nicht so gleich, wie sie hier war. Also hier ist wirklich alles gleich. Du hast wirklich komplett mit Leute schwimmen durch Schiffwracks, die sich langsam mit Wasser füllen. Und oh, da wird ja die Luft knapp. So, es war so wirklich. Ich habe genau das gesehen. Ich habe genau das schon gesehen. Und das finde ich halt faul. Da muss ich auch einfach sagen, das finde ich halt mega faul. Das ist so ein bisschen wie, ich will den Vergleich nicht bringen, weil er zu gemein ist. Aber du verstehst, was ich meine, wenn ich den Vergleich bringe, okay? Ich will die beiden nicht in die gleiche Schublade stecken. Aber Michael Bay, ja, hat einen Transformers-Film gemacht. Und danach hat er diesen gleichen gottverdammten Film viermal gemacht. Ja, und es ist immer der gleiche Film. Es ist wirklich jedes Mal der gleiche Gott. Ich weiß, es gibt Transformers Ultra, die mich für diese Aussage hassen. Ist mir egal. Es ist der gleiche gottverdammte Film. In Teil 2 gibt es sogar recycelte Szenen aus Teil 1. So. Und es ist immer das Gleiche. Und es ist hier halt auch der Fall. Ey, sorry, der Battle über Andor ist nicht das Gleiche wie der Trench Run von A New Hope.
Ja.
Ist er nicht.
Das ist vor allem, es ist halt dramaturgisch nicht. Die Stakes für die Figuren sind andere. Die Figuren sind in ganz anderen Konflikten. Luke ist der Quarterback, der den Touchdown macht im ersten Star Wars. Im dritten Star Wars ist er hin und her gerissen zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht. Und das passiert als Parallelmontage zu dem Angriff auf den Todesstern und parallel zu seinen sterbenden Freunden auf Endor. Das sind einfach komplett andere Stacks, das sind komplett andere Konflikte, innere und äußere. Und all das macht aber Avatar nicht im dritten Teil.
Und es ist halt auch ein komplexeres Miteinander, weil nur wenn Han und Leia das auf Endor gelingt, kann Lando den Planeten diesmal überhaupt in die Luft jagen. So, also es ist so, das, um alte Nerdkultur-Videos zu zitieren, alles bedingt sich. Das ist schon wichtig, dass das wirklich so alles zusammenhängt. Und Luke kämpft, wie du sagst, einen sehr intimen und fundamentalen Charakterbattle. Wird er in die Fußstapfen treten von Vader oder nicht? Er kämpft um die Seele seines Vaters, während wortwörtlich Satan persönlich zuschaut. Was für mich immer noch der beste Konflikt in ganz Star Wars ist. Deswegen ist es eventuell meine Lieblingssequenz in ganz Star Wars, obwohl Empire ein besserer Film ist. Aber dieses monumentale Aufeinandertreffen mit Satan in der ersten Reihe ist, glaube ich, für mich das Beste, was Star Wars je hervorgebracht hat. So. Und nee, das haben wir hier alles nicht. Aber übrigens, der neue Avatar-Trailer spoilert viel. Wusstest du es eigentlich?
Der neue Avatar-Trailer?
Ja, die eine Sache, die wirklich was anderes ist, die eventuell Leute überraschen können, die sich dafür noch begeistern können, die wird gespoilert in einem neuen Trailer.
Dass sie Spider umbringen wollen?
Nein, dass Spider
das habe ich gesehen, ja.
Dass es verändert wird.
Aber to be fair, im Trailer kommt es rüber wie, ach, wie plot convenient, jetzt braucht er die Maske nicht mehr. Und im Film ist es aber ein elementarer Teil der Story. Insofern ist es schon von der Gewichtung her anders. Also anhand des Trailers hätte ich nicht gedacht, dass es der elementare Teil der Geschichte ist.
Aber der elementare Teil der Geschichte ist, Kiri ist Jesus. Weil sie hat immer wieder diese Momente, wo sie sagt, ich kann alles krass machen. Und dann sagt sie, ey, der Junge ist zwar tot, aber ich kann jetzt krasse Sachen machen. Und dann kann er halt atmen. Das fand ich schon ein bisschen doof.
Ja, das auch. Aber in beiden, weißt du, das, was mich ja so stört, ist dieser Vergleich dann von Avatar 2 und 3, weil es ändert ja nichts an dem, was drumherum deswegen passiert. Kiri ist schon die ganze Zeit so eine Art Auserwählte und hin und her gerissen und will sich mit Ava verbinden. Und Spider ist in der Familie ausgestoßen und sein Vater lockt ihn rüber. Das ändert sich ja alles nicht. Weißt du, das ist dasselbe nochmal. Nur aus anderen Gründen. Jetzt kommt halt hier das mit der Maske dazu und Kiri ist noch auserwählter als auserwählt. Und dann, weil wir natürlich 1000 Subplots reinschmeißen, küsst sie ihn auf einmal, wo ich mir echt gedacht habe, nach 6 Stunden Avatar, hä, wo kommt das denn her? Ich hatte keine Ahnung, dass da was Romantisches zwischen den beiden ist. Und dann wird das mal so reingeworfen, um noch mehr diesen kleinen Teil des Publikums zu befriedigen. Und dann wird's aber auch liegen gelassen. Das spielt keine Rolle mehr fürs Ende.
Ja, erst recht, weißt du, was dem Film hier wirklich nicht gut tut, und das ist so der letzte Vergleich, den ich zu Star Wars bringe. Ich finde es gut, dass in der alten Star Wars Trilogie, ja, zwischen jedem Film immer ein wenig Zeit vergeht. Mhm. Weißt du, und wir dann so ein bisschen abgeholt werden, wie sieht gerade der Zustand in der Galaxis aus? So, der Todesstern wird in die Luft gejagt, fangen Empire an, oh, das Imperium hat gewütet danach. So, wir fangen Return of the Jedi an. Luke ist jetzt ein Jedi. Und der zweite Todesstern ist diese Falle, in die man gelockt wird. Und Jabba und der ganze Kram. Hier ist es wortwörtlich, was ist eine Woche nach den Ereignissen vom letzten Teil? Und du erzählst den gleichen Plot nochmal. Das macht es irgendwie noch schlimmer. Weißt du? Weil es kann sich gar nicht so viel bei den Charakteren verändert haben. Und dann ist der Plot auch noch das Gleiche. Das ist halt so das Schlimme, weißt du?
Die Ausgangssituation ist dieselbe. Also sie leben unter anderen und sind glücklich und alles funktioniert. Klar, es ist jetzt die Insel statt bei den Luftnavi, aber das ist doch dasselbe Prinzip.
Es ist dasselbe.
Die Familie lebt zusammen, alles ist gut. Und es endet ja auf die gleiche Weise. Die Ausgangssituation am Ende ist ja auch dieselbe. Die Bedrohung der Menschen ist immer noch da und es ist nicht gelöst. Und Spider ist mehr oder weniger doch in der Familie angekommen. Aber das ist doch alles dasselbe.
Das war ja schon am Ende des zweiten Teils, bis die dann gesagt haben, oh, aber den zu haben ist schon ein bisschen unsicher. So, also im Grunde genommen war es ja das. Komm, wir bringen den weg. Ja, das machen wir alleine. Nee, wir sind eine Familie, Adventure. Okay, wir machen es als Familie. Also es ist halt absolut nicht durchdacht, muss ich wirklich sagen. Und dann hast du halt sowas wie Herr der Ringe, was wirklich in der Mitte endet und der nächste Film knüpft direkt daran. Gut, es basiert halt auf unfassbar starken, dem stärksten Fantasy-Epos aller Zeiten in Schriftform. Das ergibt dann schon Sinn, dass jedes Kapitel was ganz eigenes ist, aber eine direkte Fortführung ist. Hier, ja, ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt. Also ich habe mich wirklich so beschissen gefühlt um die Story. Und ich habe mich ja schon beim zweiten um eine Geschichte beschissen gefühlt. Also, ich glaube, wir hauen hier nur noch auf ein totes Pferd ein.
Viel haben wir nicht mehr dazu zu sagen. Außer eine Sache, das fand ich ganz süß, dass in den Credits dann die Widmung für John Landau drin war, für den langjährigen Produzenten von James Cameron seit über 20 Jahren. Also ich glaube, seit Titanic ungefähr. Vielleicht The Abyss noch, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich habe ja vor 3 Jahren, mit John Landau ein Interview gehabt hier in München. Warst du auch in München bei ihm?
Nicht in München, ich hatte eins mit ihm zu Alita Battle Angel.
Ah, und das ist halt der netteste Kerl, den man sich vorstellen kann. Ein Enabler für James Cameron, der ihn massiv unterstützt hat. Der Film ist ihm gewidmet, das fand ich schon fast traurig. Also ich war wirklich im Kino leicht ergriffen, weil ich ja auch schon mal mit ihm geredet habe. Und er wirklich ein so fucking netter Kerl ist, der auch so eingestanden hat für alles, wofür die Avatar-Filme stehen. Es gibt so einen super schönen Ausschnitt von den, wie heißen die, Corridor Digital heißen die, glaube ich. Das sind so Leute, die kritisieren auch gerne so VFX-Sachen oder versuchen zu beleuchten, wie etwas gemacht wurde und rekreieren das dann auch. Und sie haben mal den Fehler gemacht, als sie bei Avatar geredet haben, von Motion Capture zu reden. Und dann hat John Landau bei denen angerufen und die haben das dann in ein Video eingebaut und hat ihnen gesagt, es ist E-Motion Capture. Unser Motion Capture geht weiter als normales Motion Capture. Deswegen ist es ihnen so wichtig, dass sie Performance Capture zu dem sagen, was sie in Avatar machen. Und allein dieses Plädoyer von John Landau für die Kunst, die James Cameron hier macht, egal wie man sonst zu den Filmen steht, sagt sehr viel über diese Welt von Avatar aus und über seine Arbeit und seine Hingabe dafür. Und das hat mich wirklich traurig gemacht, das dann zu sehen. Das Interview von mir und Jen Landau, das gibt's dann noch mal in diesem Avatar 2 Podcast, haben wir das ja drin gehabt. Und da habe ich mit ihm über Uhren abgenördet. Das hat schon gereicht. Also, da war ich schon glücklich. So, das war toll. Und es ist schade, dass er nicht mehr da ist. Und das ist das Emotionalste gewesen, was ich an Avatar 3 gesehen habe.
Dann sind wir jetzt durch. Also ihr wisst es nicht, aber wir werden direkt im Anschluss den nächsten Podcast aufnehmen. Und zwar werden wir nehmen jetzt unsere Flopliste auf. Ist das so?
Ja. Ja.
Okay, wir nehmen jetzt unsere Flop-Liste auf des Jahres 2025, weil Marco wird sich bald in den Urlaub verabschieden. Das bedeutet, morgen nehme ich auch noch mal einen Podcast mit ihm auf. Dann habe ich wirklich Rekord mit ihm. Obwohl, der Rekord hatte ich damals mit dir in meinem vorletzten Jahr auf Moviepilot. Da habe ich den Rise of Skywalker Rewatch geschnitten. Ja. Mhm. Mit dir 3 Podcasts back-to-back aufgenommen. Dann ist mein Rechner abgestürzt. Mein Projekt von Rise of Skywalker wurde nicht gespeichert. Ich habe fast geheult. Ich habe wirklich fast geheult. Ich habe das nochmal von Anfang an geschnitten. War fertig. Bin nach Hause gefahren und hatte 39,5 Fieber. Das war so ein Arschlochtag. Aber wir haben es alles hingekriegt und wir kriegen auch das jetzt alles hin. Spoiler-Alarm, ich muss heute Nacht auch noch was schneiden.
Ich habe auch kein Wochenende. Vor Weihnachtszeit ist die schrecklichste Zeit für Content-Creator.
Es ist wirklich zum Kotzen. Aber ja, egal. Wir wollen nicht meckern. Wir lieben das, was wir tun. Und selbst wenn mir manchmal unterstellt wird, ich würde das nicht lieben, ich liebe, 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 liebe Filme.
Aber Yves, du weißt doch, wie die Avatar-Filme im zweitberühmtesten Zitat nach Kansas immer so schön sagen, I see you.